Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Heute zu Gast Professor Dr. Matthias Stickler, Historiker, Professor an der Uni Würzburg und wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Hochschulkunde. Seine Forschungsschwerpunkte reichen von Flucht und Vertreibung bis zur Universitäts- und Studentengeschichte. Als alter Herr der KDSDV Gothia Würzburg und Bannfliste der KV Capitolina Rom kennt ihr das Verbindungswesen aus erster Hand. Freut euch heute auf eine sehr spannende Folge über die Geschichte des CVs. Matthias, ich glaube, du bist auch Philister Senior?
Ich bin auch Philister Senior der Gothia, ja.
Sehr schön. Danke, dass du den weiten Weg aus Würzburg hier ins Studio gemacht hast, um diese Sendung heute mit uns aufzunehmen. Wir werden ja heute sehr detailliert über die Geschichte des CVs sprechen, was, glaube ich, ja auch einige Zuhörer da draußen interessiert, weil der CV ja auch der größte Akademikerverband im Kooperationskontext ja auch ist, der existiert. Ich würde sagen, wir springen direkt in die Thematik ein. Stell dir mal vor, du bist ein Student im Jahre 1850. Warum würdest du dich für eine katholische Verbindung entscheiden und welche Herausforderungen würdest du dann da erwarten?
Ja, die 1850er Jahre, das ist eine Zeit, die ist durchaus mit unserer heutigen Zeit vergleichbar. Also wir haben Kriege, wir haben Krisen. Der Historiker Wolfgang Siemann hat mal gesprochen von einer Gesellschaft im Aufbruch. Und für katholische Studenten, die damals studiert haben, ja auch unter Bedingungen, die nicht demokratisch waren, das waren in der Regel konstitutionelle Monarchien, die haben zum einen erlebt menschliche Isolation. Also wenn man, es gab ja damals viel weniger Universitäten als heute. Man kam aus der Schule, in der Regel kam man woanders hin, wo die Kontakte abgebrochen sind zur Familie, zu bisherigen Freunden. Und insofern hat man zunächst mal menschliche Isolation gespürt. Mhm. Und dann ist es eben auch so, dass katholische Studenten damals in den meisten deutschen Staaten auch Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Und das, denke ich, ist etwas, was für diese 1850er Jahre ganz stark kennzeichnet ist.
Und warum ist die Geschichte des CV so spannend und erzählenswert? Gibt es ein Ereignis oder auch eine Persönlichkeit, die du besonders faszinierend findest?
Ja, also mich fasziniert an der Geschichte des CV immer wieder die Anpassungsfähigkeit. Also das ist ja nun ein Verband, den es seit 1856 gibt, wenn man dieses erste Kartell mal als Ausgangspunkt nimmt. Ein richtiger Verband ist der CV erst nach der Reichsgründung natürlich geworden. Aber wenn man bedenkt, wie sich Deutschland in dieser Zeit verändert hat, also politisch, sozial und so weiter, dann ist es doch erstaunlich, dass es diesen Verband immer noch gibt. Und das scheint mir doch ein Kennzeichen des CV zu sein, dass er in einer sich verändernden Welt Bestand gehabt hat, auch vor dem Hintergrund politischer Verfolgung auch, und dass er trotzdem im Grunde am Bewährten festgehalten hat.
Gibt es ein hartnäckiges Klischee über den CV, das du gerne zu Beginn der Folge auch entkräften möchtest?
Ja, also vor allem das Klischee von den klerikalen Bibelschmeißern, das ist ja etwas, was, sagen wir mal, gern auch gegen den CV verwendet wird. Ich meine, ich denke, man muss sehen, also ich habe mich damit ja auch wissenschaftlich beschäftigt, der CV hat sich immer als aktiver Teil der katholischen Kirche begriffen, allerdings nicht im Sinne einer kritiklosen Unterordnung unter die kirchliche Hierarchie, sondern von Anfang an war klar, man sieht sich als Gemeinschaft engagierter Laien, auch von Priestern, es hat ja immer auch Priester gegeben, die CVer waren, und die sahen sich sozusagen als Personen, die gemeinsam, also Klerus und Laien, für gesellschaftliche Teilhabe für die Katholiken kämpfen. Ne? Ich meine, Formen von Religiosität in dieser Gründungszeit, das ist für uns vielleicht heute etwas befremdlich, war damals aber nicht ungewöhnlich. Ne? Aber dieses Vorurteil von den klerikalen Bibelschmeißern, das hängt dem CV an, auch den anderen katholischen Verbindungen. Und das ist etwas, was ich immer gerne ein bisschen klarstelle.
Sehr gut. Dann ist das jetzt mal klargestellt worden. Dann lass uns auch mal direkt auf die Anfänge zurückgehen, und zwar auf die Jahre bis circa 1850. Welche gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen führten dazu, dass katholische Studenten eigene Verbindungen gründeten? Das ist ja auch die Zeit, wo ja auch sich der Wingolf zum Beispiel ja auch dann formiert hat. Die Burschenschaften sind da ja zumindest im Geheimen schon ein paar Jahrzehnte alt, so wie die Chors. Die Studentenorden sind ja größtenteils ausgestorben, und die Kränzchen, die es da auch gab. Wie war das damals?
Also zunächst mal, das habe ich ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, wir haben diese katholische Minderheitensituation, im Übrigen auch im katholischen Königreich Bayern, also wir, die Universitäten, müssen wir uns damals vorstellen als Institutionen, die ganz stark geprägt waren vom Kulturprotestantismus. Und insofern gab es diese katholische Minderheitensituation eigentlich in allen deutschen Staaten. Und es gab eben auch das sogenannte katholische Bildungsdefizit, also die weitgehende Zerstörung katholischer Bildungsinstitutionen, vor allem auf dem flachen Lande, im Gefolge der Säkularisation im frühen 19. Jahrhundert hat eben dazu geführt, dass es prozentual viel weniger Katholiken zu höheren Bildungsabschlüssen kamen als Nicht-Katholiken. Und das ist etwas, was in der damaligen Zeit schon erkannt wurde und was eben auch in diesen Kontext der Gründung katholischer Verbindungen gehört, dass es darum gehen muss, dieses Bildungsdefizit irgendwie aufzuarbeiten.
Das klingt ja ziemlich stark nach Alfred Weber und der protestantischen Arbeitsethik. Also kann man da sagen, dass dieser Kulturprotestantismus, wie du das ja gerade gesagt hast, praktisch der kulturelle, geistige, wirtschaftliche Vorläufer ist, worauf Weber dann auch seine These dann später stützt, der ja auch Burschenschafter war bei Alemannia Heidelberg?
Ja, sicher. Also ich meine, heute wird das ja teilweise ein bisschen relativiert, diese Vorstellung von protestantischer Ethik und dem Geist des Kapitalismus. Aber ich denke eigentlich schon, dass Weber da etwas Zentrales erkannt hat. Und man muss sich eben klar machen, dass dieses kulturprotestantische Milieu für sich in Anspruch nahm, den gesellschaftlichen Fortschritt zu verkörpern. Mhm. Und was da nicht reinpasste, das wurde sozusagen entweder ignoriert oder es wurde auch aktiv bekämpft. Also das muss man schon sehen. Also gesellschaftliche Spaltungen gibt es nicht nur in unserer Zeit, sondern das haben wir damals eben auch. Und das ist etwas, was vor allem den katholischen Minderheiten in den einzelnen deutschen Staaten immer wieder begegnet ist.
Absolut. Da möchte ich auch direkt mal auf den Punkt hier eingehen, sagen wir mal mit der protestantischen Prägung. Das ist ja vor allem bei den Burschenschaften ja auch der Fall gewesen, vor allem wenn man sich ja auch alleine 1817, also die Wartburg als Ort des Festes anschaut, weswegen es hier ausgesucht worden ist, lag ja daran, dass ein Großteil der Burschenschaften eigentlich hauptsächlich ja Protestanten ja waren und sich auch bewusst den Ort Luthers ausgesucht haben, der ja als einiger der deutschen Sprache betrachtet worden ist und zum 300. Jahrestag auch vor allem des Thesenanschlags praktisch ja auch.
Ja, das ist richtig. Also der entstehende deutsche Nationalismus ist ganz eng verbunden mit dem Protestantismus. Und es gibt ja auch bei der Urburschenschaft, die sich als christlich verstand, das ist etwas, was heute auch nicht mehr so wahrgenommen wird, gibt es eben auch die Vorstellung, dass sozusagen die Burschenschaft nur aus Christen bestehen dürfe, was damals schon implizierte, keine Juden. Ist nichts Rasseantisemitisches, sondern da setzt sich eine gewisse antijudaistische Tradition fort. Mhm. Und es gibt aber auch von Anfang an, obwohl es natürlich Katholiken gibt, die Burschenschafter sind, wird deutlich, dass sozusagen dieses Ziel eines Nationalstaates, letztendlich ist da ein protestantischer Nationalstaat gemeint, weil bereits dieser frühe Nationalismus eine Kontinuität zieht vom Kampf Luthers gegen Rom in die Gegenwart, also sozusagen gegen die romanische Welt. Ne? Also und da wird sozusagen der Protestantismus als die deutsche Nationalreligion begriffen. Und deswegen war ja auch eine der Forderungen der Urburschenschaft die Schaffung einer deutschen Nationalkirche, natürlich ohne den Papst in Rom, sondern eben eine protestantische Nationalkirche.
Was ja auch 1817 ja auch in Preußen vollzogen worden ist mit der unierten evangelischen Kirche.
Ja, für die Protestanten natürlich nur. Also ich meine, diese Unionsbestrebungen gehören da in den Zug der Zeit, gerade im protestantischen Bereich. Diese neu entstandenen Staaten, die wollen ja auch Staatskirchen bilden, die sozusagen führbar sind. Und da stört der Unterschied zwischen Reformierten und Lutheranern. Deswegen führt es dazu, dass unierte Kirchen gebildet werden. In Bayern ist es zum Beispiel so, der katholische König, der will auch nur eine evangelische Kirche, das ist dann die lutherische und die anderen werden einfach eingegliedert. Ne? Mhm. Das entspricht dem Zug der Zeit, aber es ist eben schon so, dass der Katholizismus selbstständig bleibt und sich dann auch reorganisiert in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Du hast ja auch gerade auch die jüdischen Studenten ja auch angesprochen, beziehungsweise auch die jüdische Bevölkerungsminderheit, die damals ja auch ja, interessante Strömung in sich hatte. Zum Beispiel, da fiel mir direkt ein Moses Hess mit den Frühzionisten aus der Zeit, die ja gerade auch die erste Gruppierung war, die ja auch die, ja, sagen wir mal, die gemeinsame Rasse, also das Judentum, also das Erlebnis, das historische Erlebnis der Schicksalsgemeinschaft der Diaspora, vereinend auch einen Nationalstaat ja angestrebt haben, also lange vor Theodor Herzl. Mhm. Also dass es halt ein breites gesellschaftliches Phänomen ist, was wir dort betrachten.
Also von Rasse würde ich da nicht sprechen, weil der Begriff, der ist unrettbar belastet durch Rassismus, Nationalsozialismus, was in der Tat eine Rolle spielt.
Ich sage das nur, weil ich habe Rom und Jerusalem auch hier und ich habe das mal gelesen. Und Moses Hess spricht selber ja auch von dem Begriff Rasse halt als einigendes
Element. Der Begriff Rasse ist damals anders konnotiert. Es ist nur so, wenn wir mit dem Begriff heute verwenden, da haben wir sofort eine gewisse Vorstellung, die auch fehl wahrgenommen werden kann. Deswegen habe ich nur darauf hingewiesen. Es ist natürlich so, dass die Emanzipation des Judentums allgemein in Europa, speziell auch in Deutschland, ja ausgehend von Preußen, das führt natürlich zu der Frage, wie sich Juden in den Staaten, in denen sie leben, verarten. Und da gibt es eben assimilationsbereite Juden, die sagen, wir sind selbstverständlicher Bestandteil dieses Staates, wir pflegen unsere jüdische Religion, aber wir verstehen uns im Grunde als Deutsche. Und es gibt natürlich einen alten Antijudaismus, der sich im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem Rasseantisemitismus wandelt, der dann bei den Juden zu der Überlegung führt, also ob es nicht auch eine Alternative gibt, also zu der Assimilation in die Staaten. Und das ist eben der Zionismus. Und der Zionismus, den Theodor Herzl ja maßgeblich mitbegründet hat, der übrigens ursprünglich mal Burschenschafter war, Albia Wien, der Zionismus ist eine Spielart der europäischen Nationalität. Das orientiert sich ganz stark an den europäischen Nationalismen des 19. Jahrhunderts. Und da ist eben die Frage, ist das Judentum jetzt eine Religionsgemeinschaft, ist es ein Volk? Und wenn es ein Volk ist, braucht es vielleicht auch einen Staat. Und das ist der Ausgangspunkt der zionistischen Bewegung.
Sehr interessant. Es ist wirklich ein Amalgam von verschiedenen Strömungen damals, sehr turbulent, wie du es ja auch am Anfang gesagt hattest. Wir haben ja dann in dem Prozess, dass ja dann diese katholischen Verbindungen entstehen, aber warum war die katholische Welt denn zunächst denn ablehnend gegenüber katholischen Farbenstudenten? Also
ja, das hängt vor allem damit zusammen, also es gibt sozusagen zwei Entwicklungen. Wir können zum einen seit den 1840er Jahren allgemein eine Pluralisierung des studentischen Verbindungswesens erleben. Also die älteren Formen, Chors und Burschenschaften, die gibt es nach wie vor. Also vor allem die Chors, die sind ja zwar auch immer mal wieder unterdrückt worden, aber da gibt es eine größere Kontinuität als bei den Burschenschaften. Und da entstehen nur neue Verbindungstypen, die am Anfang so ein bisschen verächtlich als Bummelblasen bezeichnet werden und die Entstehung katholischer Verbindungen fügt sich sozusagen in diese Pluralisierung ein. Und da kommt allerdings dann hinzu, die von mir bereits erwähnten antikatholischen Vorurteile, vor allem beim kulturprotestantischen Bürgertum. Deswegen wird die Entstehung katholischer Verbindungen als doppeltes Ärgernis begriffen.
Und welche Rolle spielten die ersten katholischen Verbindungen, wie unter anderem Bavaria Bonn 1844, wo ja auch Friedrich Merz aktiv ist, und Enania München 1851, wo ja Armin Laschet aktiv ist?
Ja, also diese beiden Verbindungen, auch Winfriedia Breslau muss man noch nennen, also Breslau ist ja heute eine polnische Universität, aber es ist auch eine der Gründungsorte des CV. Also diese ersten Verbindungen des späteren CV, das waren sozusagen die Minenhunde, wenn ich das mal so sagen darf, die gewissermaßen mal ausgetestet haben, wie das denn eigentlich geht, als farbentragende Verbindung in der Öffentlichkeit aufzutreten. Farbentragen heißt Farbe bekennen, das ist ein alter CV-Spruch. Und es ist eben so, in der damaligen Zeit war ja das Farbentragen ganz normal. Man trug immer Farben. Ne? Mhm. Deswegen konnte man sich auch nicht einfach wegducken. Und das ist eben etwas, was wo es dann sehr schnell deutlich wird, dass eben die Toleranz auch an den Universitäten teilweise begrenzt ist. Wenn ich überlege, Bavaria Bonn hat seinerzeit bei ihrem ersten öffentlichen Auftreten in Bonn bei der Begrüßung des Bischofs von Trier sich drei Wichsen ausgeliehen beim Chor Borussia. Mhm. Und die haben das auch gemacht. Also da kann man sehen, damals war
also
am Anfang
Borussia Bonn.
Borussia Bonn, ja, das spätere Kaiserchor. Mhm. Und da kann man sehen, dass wohl in dieser Anfangszeit war das noch unproblematisch. Aber das ändert sich dann im Laufe der Zeit. Das ändert sich auch deswegen, weil die katholischen Verbindungen von Anfang an das Fechten ablehnen. Und das war damals begründungspflichtig. Also wer nicht focht, der galt als unehrenhaft. Und dass die katholischen Verbindungen das nicht taten, das hat ihr Standing sozusagen in der damaligen akademischen Öffentlichkeit noch weiter verschlechtert.
Das ist ja immer noch die Ansicht, glaube ich, von vielen Aktiven, die noch in der späten Phase ihrer Adoleszenz auch sind. Mhm. Da wird das, glaube ich, auch unterschrieben. Dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen mehr die Formierung des TVs und den akademischen Kulturkampf anschauen. Also ab den Jahren 1850, der sich ja dann ab 1856 eigentlich bis 1918 ja durchzieht. Mhm. Welche Bedeutung hatte das Kartellverhältnis von 1856 für die katholische Verbindungsszene?
Ja, also Kartelle sind ja eigentlich eine recht alte Erscheinung der Zusammenarbeit von Verbindungen an unterschiedlichen Orten. Also das ist etwas, was vor allem die Waffenkorps gepflegt haben, schon sehr früh, also in der Vormärzzeit, dass man so Freundschaftsverbindungen gegründet hat. Und da sind so allmählich überregionale Netzwerke entstanden und letztendlich auch Dachverbände. Also ich meine, beim CV ist es ja auch so, wir sagen heute dieses Kartell von 1856, das ist die Gründung des CV. Mhm. Daran haben die vermutlich damals gar nicht gedacht. Das war ein ganz normales Kartell. Aber es entwickelt sich dann eben etwas, das Kartell wird größer und so entsteht letztendlich ein Kartellverband. Das ist auch was Neues, eine neue Begrifflichkeit. Ein Kartellverband, der natürlich dann zunehmend die Dimensionen sprengt, diese alten Kartelle. Ne? Aber insofern würde ich sagen, das ist in der Tat die Keimzelle des CV.
Da habe ich direkt eine Frage. Warum hat man sich damals entschieden, den CV als Kartellverband mit C zu schreiben? Und es gab ja parallel den Kartellverband, den KV, der sich mit K geschrieben hat.
Also die Schreibweisen sind unterschiedlich. Es hat ja damals noch keine normierte Rechtschreibung gegeben, wie wir das heute kennen. Mhm. Also die Schreibung mit C ist wohl die ältere. Und ob man C oder K schreibt, also C war halt humanistisch und so. Ne? Das, mhm. Der KV hat dann, der ja jünger ist als der CV, hat dann das mit K geschrieben, auch um das zu unterscheiden, CV und KV. Ne? Aber es gibt im Grunde beide Schreibweisen. Auch Kooperationen gibt es mit C und mit K. Also das ist im 19. Jahrhundert noch variabel.
Und der CV hat sich ja die vier Prinzipien Religio, Scientia, Amicitas und Patria gegeben. Wie unterscheiden sie sich denn von anderen Verbindungsarten und was ist das Besondere daran?
Ja, also es ist so, also ursprünglich hat es ja nur drei Prinzipien gegeben, nämlich Religio, Scientia und Amicitia. Und Freundschaft, also Amicitia, das ist nun ein uraltes Verbindungsprinzip, das kennen wir bereits bei den alten Landsmannschaften, auch bei den Studentenorden. Dann Scientia, Wissenschaft, das hat auch gewisse Ursprünge bei den Studentenorden, weil die sich ja den Zielsetzungen der Aufklärung verpflichtet sahen. Also sowas wie Menschenbildung und diese Dinge. Ne? Wenn man die Zauberflöte mal denkt und so. Ne? Also das ist etwas, was den Studentenorden auch zu eigen war.
Da klingeln ja direkt die Freimaurer durch.
Aber ist ja, das natürlich. Ja, also Bildungsbestrebungen im Sinne von Menschenbildung. Das ist ein Gedanke, der aus der Aufklärung kommt, der von den Freimaurern aufgegriffen wurde und den die Verbindungen dann übernommen haben. Also auch die katholischen Verbindungen haben ja bestimmte Dinge vorgefunden und dazu gehört sozusagen dieses Bildungsprinzip und das spielte natürlich dann für die katholischen Verbindungen eine besondere Rolle, einer Bildung von Katholiken angesichts vorhandener Diskriminierungen. Und da ist eben vor allem wichtig, also der Historiker Christopher Dove, der kein Korporierter ist, der hat in seinem Buch mal geschrieben, es ging also den katholischen Verbindungen darum, ein katholisches Bildungsbürgertum zu schaffen. Und das ist, glaube ich, ganz richtig erkannt. Und dem dient dieses Prinzip Scientia. Religion, also im Sinne, also Religio, christlicher Glaube, reicht ebenfalls weit zurück, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, also auch Urburschenschaft und so weiter. Also das alte christliche Erbe der Urburschenschaft lebt ja heute beim Wingolf und beim Schwarzburgbund weiter, die sich aus dieser arministischen Richtung der Urburschenschaft heraus entwickelt haben. Und nun war dieses Christlichkeitsprinzip, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja stark protestantisch konnotiert. Und die katholischen Verbindungen sahen sich allerdings als dezidiert römisch-katholische Verbindungen, deren Ziel es war, eine Kirchentreue katholische Elite hervorzubringen und eben vor dem Hintergrund dieses Ideals des katholischen Bildungsbürgertums. Dann dieses Vaterlandsprinzip, das kam erst 1907 dazu und das war vor dem Hintergrund von Anfeindungen im akademischen Kulturkampf des frühen 20. Jahrhunderts. Da wurden die katholischen Verbindungen wieder als Reichsfeinde denunziert und man wollte eben zeigen, dass sich die CV-Verbindungen als selbstverständlicher Bestandteil des Deutschen Kaiserreichs, aber auch der Habsburger Monarchie betrachteten.
Interessant, also immer wieder diese Anfeindungen, die ständig und immer wieder aufkommen. Warum wurde der CV als ultramontan und akademisch unfrei angegriffen? Wie sah der Widerstand dadurch Chors, Burschenschaften und Universitäten halt aus? Ultramontan, das ist ja ein Begriff, den kennen ja viele, sagen wir mal, Nicht-Historiker, auch aus dem Geschichtsunterricht. Das ist ja ein Vorwurf, den Bismarck im Kulturkampf den Katholiken ja vorgeworfen hat. Ultramontan heißt ja übersetzt, frei übersetzt, jenseits der Berge, also südlich der Alpen. Wie war dieser Widerstand der Chors, Burschenschaften und der Universitäten dann explizit vor allem in den Jahren des Kulturkampfs?
Ja, also ultramontan, der Begriff, ist, du hast ja gerade gesagt, jenseits der Berge, ist eigentlich zunächst mal ein wertfreier Begriff, der aber sehr schnell zum Kampfbegriff wurde, und zwar mit der Konnotation, Katholiken sind Menschen, die aus dem Ausland gesteuert werden. Also der Papst wurde begriffen als ausländisches Staatsoberhaupt, der sozusagen in deutsche Verhältnisse hineinregiert und sozusagen seine Agenten, das sind die Katholiken. Das war eine tief sitzende Vorstellung, die gab es übrigens nicht nur bei uns in Deutschland, als John F. Kennedy seiner Zeit als amerikanischer Präsident kandidiert hat, der Katholik war, da wurde damals gefragt, ja, empfängt er dann seine Anweisungen vom Papst? Ne? Also das ist eine Vorstellung, die es also keineswegs nur bei uns in Deutschland gegeben hat. Was für die kulturprotestantische Öffentlichkeit ein Problem war, die waren tief erfüllt von der Vorstellung einer katholischen Inferiorität, also einer katholischen Minderwertigkeit. Und man ging davon aus, dass gläubige Katholiken rückständige Menschen sind, die nur dann im Sinne des damaligen neuhumanistischen Bildungsideals bildungsfähig sind, wenn sie sich von den Kerninhalten ihres Glaubens distanzieren. Also das ist auch in den ersten Kulturkampfgesetzen hat man das dann auch versucht. Ne? Also da wurden spezielle Prüfungen geschaffen, zum Beispiel für Theologiestudenten, wo die gezwungen werden sollten, sich von ihrem Glauben zu distanzieren. Das haben dann viele auch nicht gemacht. Und wie tief diese Vorurteile saßen, hat sich noch im frühen 20. Jahrhundert gezeigt beim Skandal um die Berufung des katholischen Historikers Martin Spahn, der KVer war, an die Universität Straßburg. Da wurde dann gesagt, also jemand kann doch da nicht hin, ist doch völlig unmöglich, an diese Grenzlandsuniversität einen Reichsfeind dahin zu setzen, der also überzeugter Katholik ist. Und dass der CV als farbentragender Verband durch seine schiere Existenz und sein stetes Wachstum, das ist ja dann im frühen 20. Jahrhundert so, solche Vorurteile tagtäglich widerlegte, ist von den Gegnern des CV als unverschämte und unerträgliche Provokation begriffen worden, die es aktiv durch Diskriminierung, aber teilweise auch durch körperliche Gewalt zu bekämpfen galt. Besonders bekannt geworden ist hier das Beispiel der Sugambria Jena an der Universität Jena, gegen die wirklich gewaltsam vorgegangen wurde durch Teile der Jenaer Studentenschaft.
Und wie sah es mit den Chors aus? Weil die haben ja auch in dem Zeitraum, glaube ich, auch, was das Keilen betrifft, nicht so eine blühende Phase gehabt. Wir hatten das ja in der Wingolf-Geschichtssendung ja auch rausgehört, dass vor allem der Wingolf mit seinem nicht schlagenden Konzept und vor allem auch nicht katholisch sehr, sehr viele Studenten hier angezogen hat, große Jahrgänge halt auch in sich vereint hatte. Wie war da die Haltung der Chors? Weil ich meine, wir haben ja eben auch noch gehört, dass Chor Borussia Bonn, Bavaria Bonn damals noch die Bekeschen geliehen hat. Das wird sich ja wahrscheinlich dann in den folgenden 30 Jahren gewandelt haben?
Ja, die Chors betrieben ja eine Politik, wenn man so will, das Blended Isolation. Also die Chors haben sich seit langer Zeit noch, also bis weit ins Kaiserreich hinein, als die wahre Elite der Studentenschaft gesehen, die auf die anderen überhaupt keine Rücksicht nehmen müssen. Das ist übrigens auch die Konsequenz. Daraus resultiert dieser Mitgliederrückgang, weil man gesagt hat, also keilen tun wir nicht. Also ist doch selbstverständlich, dass die besten Leute zu uns kommen müssen. Ne? Und man hat dann zunehmend gemerkt, dass das eben nicht stimmte, sondern dass die neuen Verbindungstypen nicht nur die katholischen Verbindungen große Erfolge hatten, auch zum Beispiel die akademischen Gesangvereine, Turnvereine und Ähnliches. Ne? Und die Chors gerieten da allmählich ins Hintertreffen. Wenn man sich die Zahlen mal anschaut, merkt man, dass die Entwicklung der Chors stagniert. Und vor allem die katholischen Verbände rücken dann auf einmal bedrohlich nah heran an die Chors, wenn man die alle zusammenzählt. Ne? Und insofern ist also der CV gehört bereits vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu den großen drei. Ne? Also Deutsche Burschenschaft, Kösener und CV, das sind die drei großen Verbände vor dem Ersten Weltkrieg. Und das wird natürlich mit Unmut gesehen. Man fragt sich, warum kann das eigentlich sein? Ne? Und das gehört natürlich auch in diesen Kontext des akademischen Kulturkampfs.
Ja, interessant, weil wenn man sich heute die Zahlen ja anschaut, dann ist es ja so, dass die Weinheimer und die Kösener zusammen so stark sind wie der CV.
Ja, also das hat sich natürlich dann später, also die, also vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg geändert. Also ich habe selber mal da so ein paar Berechnungen durchgeführt und man sieht ja zum Beispiel in der Weimarer Republik geht ja dieses Wachstum weiter und der CV wird immer größer und man kann durchaus prognostizieren, wenn es das Dritte Reich nicht gegeben hätte und damit diesen Bruch, dann wäre wahrscheinlich der CV Mitte des 20. Jahrhunderts automatisch der größte Verband geworden, weil die Zahlen, die wir kennen, auch aus den 20er Jahren, zeigen, dass also die Verbände wachsen damals alle, aber besonders stark wachsen die katholischen Verbände und hier besonders stark der CV.
Ich meine, die Stärke des CVs heute ist ja auch die starke Identität, die geboten wird. Also dieser, ich nenne es ja immer so ein bisschen lapidar, diesen katholischen Lifestyle. Also das halt auch vor allem, so wie Justus Geilhufe das ja in unserer Sendung ja auch schon gesagt hatte, wir haben ja eine atheistische Gesellschaft, die wir ja, also die immer stärker wird. Und der CV bietet ja gerade jungen Studenten halt diese katholische Identität gelebt an, mit also einem selbstbewussten Rahmen, der da auch stattfindet. Also das ist etwas, was ich ja auch aus eigener Erfahrung zum Beispiel mit der Burgundia Leipzig in Düsseldorf über viele Jahre beobachtet habe. Da kommt der junge Katholik dahin, dem meistens der katholische Glauben nicht so wichtig ist am Anfang, weil es einfach aus seinem Umfeld nicht so gewohnt ist. Er kommt in die Verbindung rein und wird ein selbstbewusster, gläubiger Katholik in vielen Fällen. Nicht immer, aber sehr häufig und sehr stark, dass man sagen kann, hey, da ist ja schon die Gruppe prägend dafür.
Ja, ist interessant, dass du das jetzt von der Burgundia Leipzig zu Düsseldorf erzählst. Also ich kenne solche Beispiele aus meinem Umfeld auch von meiner Gotia, auch von meiner Kapitolina. Es ist tatsächlich so, dass, sagen wir mal, dieses katholische Prinzip etwas ist, was im CV nach wie vor sehr ernst genommen wird, also auch in einer immer säkularer werdenden Gesellschaft. Das hat natürlich schon Auswirkungen auf das Keilpotenzial, weil wenn es immer weniger Katholiken gibt, dann ist natürlich klar, dass da auch was wegbricht. Aber auf der anderen Seite habe ich schon den Eindruck, dass das immer noch tragfähig ist. Und da knüpft der CV im Grunde an ein Urprinzip seiner Geschichte, eben in einer Umgebung, die dem Katholizismus nicht unbedingt wohlgesonnen ist, sozusagen in gewisser Weise auch ein Stück weit Zeugnis abzulegen. Und das scheint in der Tat zu funktionieren. Also ich habe auch den Eindruck, dass so in den letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahren hat die Bedeutung des Prinzips Religio im CV eher zugenommen als abgenommen. Also auch wenn man jüngere Aktive sich jetzt anschaut, das ist schon auffällig, ja.
Ja, definitiv. Also da ist auch, glaube ich, auch damit ein Wert geschaffen worden, der, glaube ich, den CV auch sehr überlebensfähig hat, auch gemacht hat.
Ja, ich denke schon. Wie gesagt, ich kenne auch manchmal, wenn man sich so unterhält mit Kartellbrüdern, wo es nicht so gut leuchtet in der Verbindung, dann sagen die, ach ja, Gott, Mensch, wenn es gibt halt so wenig Katholiken und vielleicht sollte man doch versuchen, dass man sich da irgendwie öffnet und so. Ne? Ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein Königsweg sein kann. Also mein Beispiel ist immer die Entwicklung des KV. Der KV hat sich in den frühen 70er Jahren für evangelische Mitglieder geöffnet. Ich vermag aber nicht zu sehen, dass der KV deswegen von den Mitgliederzahlen ja explodiert wäre. Ne? Sondern das hat möglicherweise geholfen, einen noch größeren Niedergang abzuwenden. Ne? Aber dass daraus in besonderer Weise jetzt ein Wesensmerkmal dieses Verbandes geworden wäre, das auch entsprechend tragfähig ist im Hinblick auf die Nachwuchsarbeit, das vermag ich nicht zu erkennen.
Ja, interessante Perspektive auf jeden Fall. Ich glaube, dass gerade wenn man so einen konservativen Weg einschlägt und, sagen wir mal, jetzt nicht den progressiven Strömungen des Zeitgeists nachgibt, ist halt, glaube ich, halt auch eine Überlebensstrategie, die halt auch erfolgreich sein kann. Und ich glaube, das ist für viele Verbände immer wieder eine große Versuchung, wo man sich denkt, ach komm, dann werfen wir das Prinzip XY über den Berg, das wird uns neue Mitglieder bringen und damit werden wir wieder in eine goldene Zeit reinkommen. Aber meistens ist es dann halt eine Milderung der Symptome auf kurze Zeit und dann geht dann doch der Niedergangsprozess häufig weiter. Und das ist auch etwas, was ich immer im CV auch also wirklich bewundert habe, also mit dem, was ich erlebt habe, dass da halt genau zu diesen Prinzipien halt auch gestanden wird. Und wäre ihr vielleicht für den einen oder anderen Verband halt auch ein Lösungsansatz halt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, im Grunde, also ich sag mir immer, das ist so ähnlich wie bei den katholischen Orden. Ne? Wir hatten ja den meisten Nachwuchs. Das sind die strengen Observanzen. Ne? Das ist immer so, dass also das Profilbildung, glaube ich, etwas ist, was Menschen anzieht. Mhm. Man darf natürlich, das ist immer auch eine Gratwanderung. Also das Zurückziehen in die eigene Blase, so nach dem Motto, wir sind die Größten und die anderen können uns gar nichts. Ne? Das ist natürlich ein Holzweg. Ne? Aber zu sagen, dass man an bestimmten Dingen, die mal als richtig erkannt waren, dass man an denen festhält und dass man auch dabei bleibt, auch wenn es mal Durststrecken gibt. Das hat ja auch immer wieder Phasen in der Geschichte des CV gegeben, wo auch im CV gesagt wurde, wollen wir das Katholizitätsprinzip nicht aufgeben. Ne? Das ist immer so Wellenbewegungen. Ne? Aber letztendlich hat der CV daran festgehalten und ich glaube, er hat gut daran getan, daran festzuhalten.
Und gut an etwas festzuhalten, das ist ja schon mal mehrfach passiert in der Vergangenheit. Wie veränderte sich der CV durch die Aufhebung des Singularitätsprinzips 1899 durch die Gründung von Ortsverbänden? Hieß es bei euch auch Singularitätsprinzip oder ist das ein Begriff, der euch von außen aufgesetzt worden ist? Weil beim Wingolf haben wir in der Sendung ja gelernt, war es der Fall, die hatten das ja gar nicht so in der Begrifflichkeit.
Ja, also ich kenne diesen Begriff Singularitätsprinzip auch vom KV her. Also das ist
und UV, ne?
UV auch. Also ursprünglich war es tatsächlich so, dass in allen katholischen Verbänden es immer nur eine Verbindung gab. Ne? Und am Anfang war das wahrscheinlich auch richtig so, weil das waren ja nicht so viele. Ne? Der Erfolg des katholischen Verbindungswesens führt dann eben dazu, dass man sagt, wir brauchen jetzt mehr als eine Verbindung. Und da kann man feststellen, auch zum Beispiel bei uns in Würzburg, dass es dann natürlich Widerstände dagegen gibt. Also beispielsweise meine Verbindung, die Gothia Würzburg, wir waren ja mal nicht farbentragend und wir wollten in den KV eigentlich. Und da hat damals die Walhalla, die einzige KV-Verbindung am Ort war, die hat es hintertrieben, weil die gesagt haben, wir brauchen keine zweite KV-Verbindung. Und da gab es eben auch noch dieses Singularitätsprinzip. Und so sind wir dann in den CV gegangen und der CV hat es bereits eben Ende des 19. Jahrhunderts aufgehoben, vor dem Hintergrund, dass man gemerkt hat, wir haben so viel Nachwuchs, also das sind ja Fuchsenställe von oder Aktivität, es wird bis an 100 Mann da teilweise gewesen und das funktionierte nicht mehr und deswegen hat man das gemacht. Das führte, letztendlich war das die Voraussetzung für die Expansion des CV, also zu dieser gewaltigen Größe schon vor dem Ersten Weltkrieg. Der CV ist natürlich dadurch auch unübersichtlicher geworden und es gab eben auch dann eine wachsende Differenzierung, also beispielsweise so Phänomene wie der Weiße Ring im CV. Ist letztendlich eine Konsequenz aus dieser Aufhebung des Singularitätsprinzips, weil es dann im CV auch Tendenzen gibt, Kartelle im Kartell zu schaffen. Ne? So nach dem Motto, wir sind die ganz besonders Tollen und so. Ne? Also da spielen auch die
Hochkartelle
da spielt das Vorbild der Chors wieder eine Rolle, ne? Wo es ja eben auch weißer, grüner, blauer Kreis, alles Mögliche gibt. Ne? Das wird dann von Verbindungen, die sich im CV für besonders exklusiv halten, nachgeahmt, da will man dann auch kein kartellbürgerliches Du mehr und solche Sachen. Ne? Das ist eine Folge dieses Wachstums, weil die Kritiker, die sagen auf einmal, ja, wir haben doch jetzt eine Vermassung auf einmal, was soll denn das noch werden? Wir sind eigentlich viel zu groß, wir müssen kleiner und elitärer werden. Und damit ringt der CV bis in die 20er Jahre hinein mit diesen Konsequenzen.
Ja, spannend, interessant. Also einfache Entscheidungen, die Großes auswirken können. Ja. Was ich jetzt auch gerade spannend fand an deinen Aussagen war ja, dass zum Beispiel deine Gothia ja überlegt hatte, in den KV einzutreten. Ja. Ähnlich aber anders hatte ich das ja mit dem Gast Guido Brahm, der ja der Hausbauvorsitzende der KDStV Alania Bonn ist, die sind ja eine Tochter einer UV-Verbindung. Also das ist, dass das ja auch eine gewisse Permeabilität dort auch gibt in den, also vor allem in den katholischen Verbindungen, dass halt im Laufe der Geschichte nicht nur starr das Ganze, die ganze Zeit eine CV-Verbindung war, das ist eine KV, sondern ein UV, sondern halt, dass es auch eine, im 19. Jahrhundert halt Phasen gegeben hat, wo halt noch die Form gewechselt worden ist. Das wäre ja heute eigentlich fast undenkbar, oder?
Also, ja, das gab es schon. Also beispielsweise, der TCV, Technischer Kartellverband, den gibt es ja eigentlich gar nicht mehr.
Nicht weiter, ne?
Das sind welche in den CV gegangen, auch der RKDB, der ja nur noch Handvoll Verbindungen hat. Da gab es auch Verbindungen, die in den CV gegangen sind. Also interessant finde ich.
Wobei die Siegfriede ja auch eine ehemalige UV-Frau
ist. Ja, genau. Ja. Also interessant finde ich das Phänomen, wenn man das mal untersucht. UV und KV haben immer abgegeben, während der CV immer aufgenommen hat. Also mir ist jetzt, wenn ich mal so drüber nachdenke, kein Fall bekannt, dass eine CV-Verbindung mal in den KV gegangen wäre oder irgendwo anders hingegangen wäre. Also das im Grunde war der CV so attraktiv, dass und auch das Farbentragen war so attraktiv, dass er Verbindungen angezogen hat, die dann aus den anderen Verbänden in den CV gegangen sind.
Also Akzeptoren und Donatoren sozusagen.
Ja, in gewisser Weise schon. Also wir haben ja ein recht gutes Verhältnis mit der Unitas Aetania in Würzburg, weil unsere Gotia ist ja daraus hervorgegangen. Wir haben also unsere Gründerväter sind ja damals aus der Unitas Würzburg, wie sie damals noch hieß, ausgetreten. Und da weiß ich noch, in meiner aktiven Zeit haben wir uns da oft unterhalten und da haben die Hetanen immer gesagt, wir über UV haben immer abgegeben. Das ist also, und da gibt es eben viele Fälle, wo aus UV-Verbindungen dann später CV-Verbindungen
wurden. Bei der Hetania habe ich einige Freunde.
Ja, nette Kerle, die Hetan.
Toller Bund auf jeden Fall.
Ja.
Dann lass uns doch jetzt mal einen Sprung machen Richtung 1919, also Weimarer Republik. Der CV hatte 1914 80 Verbindungen und fast 12.400 Mitglieder. Wie wirkte sich der Erste Weltkrieg auf den Verband auf?
Also der Erste Weltkrieg ist von der Mehrheit der CVer als Bewährungsprobe verstanden worden und vor allem die jungen CVer wollten an der Front ihren Mann stehen und so deutlich machen, dass sie vollwertige, loyale Bürger des Deutschen Reichs und seiner Bundesstaaten waren. Da gibt es ein tolles Buch drüber, das den etwas merkwürdigen Titel hat, Vom Segen des Krieges. Das ist aber ein Zitat. Ne? Da ist das hervorragend rausgearbeitet worden, wie die katholischen Verbindungen den Ersten Weltkrieg erlebt haben. Dass Deutschland für eine gerechte Sache gekämpft hat, stand für die damaligen CVer, aber auch für die anderen katholischen Korporationen vollkommen außer Frage. Man hat letztendlich erwartet, dass dieser Einsatz von Katholiken im Ersten Weltkrieg nach dem Krieg dazu führt, dass die noch vorhandenen Diskriminierungen endgültig abgebaut werden.
Was ja beim Wingolf der Fall war. Die haben es ja auch geschafft, dadurch, dass sie halt auch so einen großen Aderlass ja auch im Ersten Weltkrieg hatten, dass sie akzeptiert und anerkannt worden sind in den 20er, 30er Jahren, gerade auch von den schlagenden Verbindungen, die sie ja vorher sonst immer belächelt und abgelehnt haben und auch ein bisschen Leumund betrieben haben, mit Aussagen, die sich ja eigentlich bis heute ja auch erhalten haben. Wie war das denn dann in der Weimarer Republik? Gab es da auch innerverbandliche Debatten um halt Arierparagraphen? Klar, es ist eine katholische Verbindung, aber es gibt ja auch Katholiken, die einen Familienhintergrund haben, wo Konversionen stattgefunden haben, wo halt auch Juden Katholiken geworden sind. Ich glaube, das ist aber eher numerisch wesentlich geringer gewesen als in protestantische Kirche, oder?
Ja, also die meisten Juden tatsächlich, die konvertiert sind, sind evangelisch geworden. Also das weiß man ja schon von Heinrich Heine, der gesagt hat sozusagen, das ist das Eintrittsbillett in die Gesellschaft und sozusagen die evangelisch zu werden ist leichter als katholisch zu werden und deswegen sind also die tatsächlich Juden, die zum Christentum konvertiert sind, sind mehrheitlich an sich evangelisch geworden. Es gab allerdings, übrigens vor allem auch in Österreich, darf man nicht vergessen, gab es eine ganze Menge Juden, die auch katholisch geworden sind. Es ist so, dass es natürlich in den katholischen Verbindungen auch Antisemitismus gab, der sich aus einem älteren katholischen oder christlichen Antijudaismus entwickelt hat. Man stellt eben fest, wenn man guckt, wo das herkommt, also das war vor allem stark in Österreich, aber auch in Bayern. war das, also es gibt da so ein Nord-Süd-Gefälle interessanterweise, was antisemitische Tendenzen anbelangt. Und nun war es ja so, dass der CV nahm ja nur Katholiken auf. Aber die Frage war eben, was ist mit Juden, die zum Katholizismus konvertiert waren? Und da hat es dann Anfang der 20er Jahre, das ist eine Konsequenz von Radikalisierungserscheinungen nach dem Ersten Weltkrieg, die Tendenz gegeben, also das ging von Österreich aus, Franco-Bavaria, Wien, haben dann Antrag gestellt, also eine Aria-Paragraphen, wie man das nennen will, einzuführen. Und es ist zunächst von der Kartellversammlung zwar angenommen worden, aber bei der damals notwendigen schriftlichen Abstimmung hinterher, da gab es damals also Abstimmungen vor Ort und dann mussten alle nochmal schriftlich Stellung nehmen und da ist es dann abgelehnt worden. Mhm. Und insofern hat der CV keine satzungsmäßigen Ausschluss von getauften Juden gehabt und es hat im CV auch immer getaufte Juden gegeben. Allerdings, sie waren eine Minderheit. Also bei mir in meiner Gotia hatten wir auch ein getauftes jüdisches Mitglied. Der Fall ist bekannt und es waren aber tatsächlich Minderheiten, die also im CV als getaufte Juden waren.
Ja, spannend. Warum war das Erlanger Verbände- und Ehrenabkommen von 1921 ein Meilenstein für die Anerkennung nichtschlagender Verbindungen, unter anderem halt auch für den CV?
Ja, das, weil da endgültig diese Diskriminierungserscheinungen beendet wurden durch dieses Abkommen. Und das hat der CV damals sozusagen als großen Erfolg begriffen, auch als Lohn für seinen Einsatz im Ersten Weltkrieg. Man muss allerdings aus heutiger Perspektive kritisch sagen, wer nicht einbezogen wurde in das Erlanger Verbände und Ehrenabkommen waren die jüdischen und paritätischen Verbindungen. Mhm. Das war ein ganz entscheidender, in Anführungsstrichlein, Schönheitsfehler, aber der auch Absicht war. Also hier erkennt man schon Radikalisierungstendenzen im antisemitischen Sinne. Mhm. Den deutschen Juden hat man eben ihren Einsatz im Ersten Weltkrieg nicht gedankt, sondern hat sie weiter als Feinde begriffen. Und problematisch war eben auch, dass relativ schnell sich die Verbindungen des Erlanger Verbände und Ehrenabkommens mehrheitlich nach rechts radikalisiert haben und eben zu den Feinden der Weimarer Republik gehörten.
Ja, das ist ein Phänomen, was ich ja doch in meinen eigenen Studien beobachtet habe. Habe ich ein paar Mal in der Sendung ja schon drüber geredet, meine Doktorarbeit in Form einer biografischen Studie über meinen Urgroßonkel, der Bildhauer war. Und er war mit einem jüdischen Bildhauer sehr eng befreundet seit Beginn der 1920er Jahre. Was beide verbunden hat, waren, dass sie beide Veteranen waren des Ersten Weltkriegs. Mhm. Und von dem Bildhauer, von dem ich spreche, das ist Bernhard Zofer, der hat auch von Adenauer nach dem Krieg Büsten gemacht. Es gibt eine berühmte Sigmund Freud-Büste auch von ihm. Und Zofer ist 1934 dann auch sofort kaltgestellt worden, künstlerisch. Also er wurde gar nicht erst in die Reichskammer der bildenden Künste aufgenommen, Berufsverbot bekommen und dann halt mit einer getarnten Weltreise dann nach Amerika geflohen. Und da war das ja auch so. Also der hat noch, das habe ich im Düsseldorfer Stadtmuseum gefunden, der hat noch 2 Monate vorher hat er noch so eine standardmäßige so einen Orden verliehen bekommen für seine Teilnahme am Ersten Weltkrieg als Veteran und dann 2 Monate später kam dann das Berufsverbot, was wirre Bürokratie irgendwo wieder darstellt und es ist sehr zweifelhaft, was damals mit den jüdischen Mitbürgern halt getrieben worden ist, halt auch mit denen, die im Ersten Weltkrieg mitgekämpft haben.
Sie wurden als Mitbürger gar nicht gesehen. Das ist ja heute ein Begriff, den wir gerne verwenden, jüdische Mitbürger. Also der durchschnittliche Deutsche der 20er Jahre hätte da überhaupt keine Mitbürger gesehen, sondern also der Rasseantisemitismus ist ja gerade dadurch gekennzeichnet, dass er sagt, Juden sind Ausländer. Das sind keine Deutschen und deswegen dürfen die, auch wenn sie vielleicht formal die Staatsbürgerschaft besitzen, die müssen raus. Das ist das Wesen des Rasseantisemitismus, Exklusion von Juden.
Mhm. Schrecklich. Wie hat sich denn der CV dann politisch in den 1920er Jahren positioniert? Das waren ja auch sehr turbulente Jahre. Also wir haben Zeiten gehabt der extrem politischen Instabilität, was man ja auch an der Länge der Kabinette ja auch betrachtet. Mhm. Wirtschaftlich haben wir dann Hyperinflation, wir haben dann Rettungspakete von außen, die dann halt wieder Geld ins Land reinspülen, bis hin halt zum schwarzen Donnerstag oder Freitag 1929, was ja dann in der Weltwirtschaftskrise ja dann gipfelt. Wie war das mit dem CV? Gab es da eine einheitliche Tendenz oder war das halt jetzt auch sehr ein Spektrum einer Aufsplitterung von verschiedenen der Gesellschaft entsprechenden Strömungen?
Also der CV gehörte mehrheitlich zu den Trägern der Weimarer Republik. Das muss man ganz deutlich sagen. Für den CV war das allein schon deswegen, war die Weimarer Republik ein großer Fortschritt, weil die Zentrumspartei jetzt praktisch dauerhaft Regierungspartei war und deswegen immer Angehörige katholischer Verbindungen und eben auch CVer der die Reichsregierung. Wilhelm Kuno zum Beispiel. Ne?
Sylvia Berlin.
Genau. Oder auch zum Beispiel einer der längst amtierenden Minister der Weimarer Republik, Heinrich Brauns, Reichsarbeitsminister, katholischer Priester übrigens. Ne? Mhm. Novesia Bonn. Ne? Also den kennt heute keiner mehr, was eigentlich schade ist. Aber die Weimarer Republik bot katholischen Verbindungsstudenten und damit CVern Aufstiegschancen. Und deswegen war der CV mehrheitlich republiktreu. Mhm. Es gab eine Minderheit sogenannter schwarz-weiß-roter CVer. Die spielten aber nur am Rand eine Rolle. Die wählten auch in der Regel die Deutsche Nationale Volkspartei und nicht das Zentrum. Man kann dann in den späten 20er Jahren.
Ist das ja auch Flaggenstreit, so mit schwarz-weiß-rot oder?
Ja gut, die Fahne Schwarz-Rot-Gold war ja damals gesellschaftlich umstritten. Der CV hat diese Fahne natürlich respektiert, wobei das in den Verbindungen teilweise unterschiedlich war. Da gab es auch welche, die gesagt haben, also die ruhmreiche Fahne der Deutschen ist doch Schwarz-Weiß-Rot und nicht Schwarz-Rot-Gold. Aber man muss eben, wenn man mal schaut, wo die sich politisch bewegt haben und was die gewählt haben, ist es eben ganz deutlich, dass der CV mehrheitlich die Republik mitträgt. Und diese Radikalisierungstendenzen entstehen dann in den späten 20er Jahren, auch vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise. Da kann man dann auch beobachten, dass in den Aktivitäten es Tendenzen gibt, also wo man dann nach rechts rückt. Aber das ändert nichts daran, dass der Verband in seiner großen Mehrheit bis zuletzt republiktreu ist.
Definitiv. Das sind ja gerade wieder die katholischen Politiker, wie du es ja gerade gesagt hast. Und ich glaube, an der Stelle ist halt auch ein KV auch noch zu nennen. Ja. Wilhelm Marx, auch ja, Arminia Bonn. Genau. Gleiche Verbindung wie später dann Adenauer, ja. Der ja Bürgermeister oder Oberbürgermeister von Köln in der Zeit ist. Da haben wir ja ein Phänomen, was wir dann ja halt auch vor allem in der frühen Bundesrepublik ja dann auch wieder sehen, dass ja vor allem die Elitefunktionäre halt praktisch wieder ja aus den katholischen Verbindungen ja auch kommen werden. Aber da kommen wir ja gleich noch dazu. Wir haben noch eine Epoche dazwischen, und zwar den Nationalsozialismus 1933 bis 1945. Es fing ja in den 30er Jahren so an, dass 1932 die Unvereinbarkeit einer CV-Mitgliedschaft mit der NSDAP beschlossen wurde. Welche Auswirkungen hatte das?
Also zunächst mal muss man sagen, hat dieser Unvereinbarkeitsbeschluss eigentlich eine gängige Praxis festgelegt. Man kann allerdings erkennen, dass man das demonstrativ in dieser Zeit tut, ist natürlich ein Zeichen dafür, dass man auch Handlungsbedarf sah, das nochmal besonders zu betonen. Ne? Das ist eben vor dem Hintergrund von Radikalisierungstendenzen, die man auch im CV beobachtet hat. Bedeutsam war dieser Unvereinbarkeitsbeschluss vor allem deshalb, weil er ein deutliches Zeichen gesetzt hat gegen damals vorhandene Rechtsaußentendenzen. Und der CV hat sich, was für die damalige Zeit nicht mehr unbedingt selbstverständlich ist, nochmal sichtbar als Träger der Weimarer Republik positioniert und hat damit deutlich gemacht, dass er zu den Unterstützern der Weimarer Demokratie gehört. Also insofern finde ich das schon bemerkenswert, dass man das gemacht hat.
Viel Mut vor allem auch.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja keine leichte Entscheidung gewesen.
Gratismut war das keiner, sondern der CV ist dafür auch kritisiert worden, dass er das gemacht hat von anderen Kooperationsverbänden.
Es ist ja auch gerade 32 die Phase, wo man ja fast schon von bürgerkriegsähnlichen Zuständen ja auch in Deutschland spricht, wo ja auch Massenschlägerei, Schlachten halt auch auf den Straßen ja stattgefunden haben zwischen der extremen Rechten und der extremen Linken. Und war nicht damals Brüning ja auch Reichskanzler, der ja auch CVer war?
Brüning war CVer, wobei der eine etwas gebrochene CV-Biografie hat. Der war ursprünglich Münchner Langobarde, dann hat er einen Studienort gewechselt ohne Band, ist nach Straßburg gegangen, dann ist er dort bei der Badenia Straßburg aktiv geworden, ist dort aus Gründen, die nicht mehr so genau nachvollziehbar waren, wieder ausgeschlossen worden. Hat allerdings noch ein CV-Netzwerk gehabt, das ihn dann in den späten 20er Jahren, als er politisch was geworden war, hat ihn die Badenia, die dann in Frankfurt saß, wieder zurückgeholt. Und der Brüning ist eine etwas zwiespältige Figur. Also der CV hat natürlich damals, war stolz auf Kartellbruder Brüning und so. Ne? Und Man muss allerdings sagen, das Verhältnis von Brüning zur Weimarer Republik war ja auch etwas disparat. Also das ist bis heute von der historischen Forschung nicht hundertprozentig geklärt, was er eigentlich politisch wollte. Also ob er die Republik retten wollte oder ob er vielleicht doch die Monarchie wieder einführen wollte. Ne? Mhm. Und insofern steht Brüning, das ist schon meine Meinung, das ist so jemand, der steht so auf der Grenze zwischen den Kräften, die die Weimarer Republik stützen und denen, die aber auch Ausschau halten, wenn das mit der Demokratie nicht mehr weitergeht, was machen wir denn dann? Ne? Ja, und insofern würde ich sagen, Brüning gehört zu den Figuren im CV, in der späten Weimarer Republik, die muss man sehr differenziert anschauen, da verbieten sich einfache Antworten.
Definitiv. Was mir bei ihm über im Kopf bleibt, ist, dass er ja den Autobahnbau ja praktisch initiiert hat, wofür ja Hitler dann immer fälschlicherweise in dem, sagen wir mal, unserem allgemein kollektiven Geschichtsgedächtnis halt immer wieder erwähnt wird, dass es ja von ihm ja initiiert worden sei. Das stimmt ja gar nicht. Es ging ja noch auf Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen von Brüning halt zurück. Wobei man ja auch sagen muss, Brüning hat ja auch eine sehr zweifelhafte Wirtschaftspolitik betrieben. Auch mit der Art und Weise, wie mit der Weltwirtschaftskrise damals umgegangen ist. Man muss natürlich sagen, das war ein Präzedenzfall. So heftig hat es in Deutschland wirtschaftlich vorher noch nicht gekracht. Also die Gründerkrise der 1870er Jahre ist ja kein Vergleich gewesen zu dem, was Anfang der 1930er Jahre dort stattgefunden hat. Und auch die Politik des geschlossenen Wasserhahns hat ja auch einiges an Schieflage auch verursacht. Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen. Wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition. Wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet. Wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen. Lass uns noch mal ein bisschen mehr darüber sprechen, wie verlief die Gleichschaltung und die Einführung des Führerprinzips in den Verbindungen. Das war ja auch vorgegeben von oben.
Ja, also der CV hat, muss man jetzt mal ehrlich sagen, verunsichert auf die Gleichschaltungsmaßnahmen der neuen Machthaber reagiert und wie die katholische Kirche insgesamt hat man eine Konfrontation mit dem NS-Regime vermieden und hat gehofft auf Schutz durch das im Juli 1933 geschlossene Reichskonkordat. Also das war ja sozusagen der Grasbüschel, den die Nationalsozialisten der katholischen Kirche hingehalten haben, so nach dem Motto, ihr kriegt ein schönes Konkordat und damit wollte man auch die Zustimmung des Zentrums gewinnen für das Ermächtigungsgesetz und diese Dinge, das ist bis heute, wie das genau gelaufen ist, ist in der Forschung bis heute umstritten, aber es ist natürlich so, dass sagen wir mal, der CV sich in gewisser Weise ganz ähnlich verhalten hat wie die Zentrumspartei und wie die katholische deutsche Bischofskonferenz. Mhm. Das ist, und man hat, denke ich, auch im CV die Radikalität und die Durchsetzungsfähigkeit des entstehenden totalitären Staates unterschätzt. Und es gab natürlich im CV auch Leute, die bereit waren mitzumachen und die gesagt haben, wir leben also in einer neuen Zeit, das müssen wir uns anpassen. Man darf auch nicht unterschätzen, dass viele CVer damals so einen Kulturkampfkomplex hatten, so nach dem Motto, wenn wir uns jetzt widersetzen, dann verfolgen die uns und dann geht es alles kaputt und so. Also da gab es auch diffuse Ängste. Ein tiefer Einschnitt war die Abschaltung, wie man das genannt hat, der österreichischen und sudetendeutschen Bünde, die also aus dem CV ausgeschieden sind. Die österreichischen CVer haben den ebenfalls 1933 begründeten autoritären Ständestaat in Österreich unterstützt und in dem bekleideten eben viele österreichische CVer Führungspositionen, vor allem eben auch der Bundeskanzler Engelbert Dollfuß und sein Nachfolger Kurt Schuschnigg.
Mhm. Ja, also es ist doch dann doch wieder die typische Grauzone, ja, die man bei der NS-Forschung ja ständig irgendwie, ja, antrifft. Hingegen zu dem alten Bild von Schwarz und Weiß ist da halt, ja, viel Grau dann auch. Ja. 1935 hat sich ja der CV offiziell aufgelöst. Gab es trotzdem noch geheime Aktivitäten oder Netzwerke?
Ja, Netzwerke haben natürlich weiter bestanden. Also das kenne ich aus der Geschichte meiner Gotia, wo die sind schon alle tot, die Bundesbrüder. Aber in den 90er Jahren habe ich die noch kennengelernt, wo die dann so ein bisschen erzählt haben, dass man sie noch getroffen hat und so weiter. Ne? Man muss sich aber, denke ich, immer klar machen, dass es im Deutschen Reich keinen Widerstand des CV oder von CV-Verbindungen gab. Also das wird zwar immer wieder behauptet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte das auch für Idealisierungen. Ne? Anders war das in Österreich nach 1938. Dort gibt es vor allem dieses Beispiel der Alpinia Innsbruck, die 1940 gegründet wurde, aus einer Widerstandsgruppe heraus. Also die Alpinia Innsbruck ist eine wirkliche Widerstandsverbindung. Ne? Mhm. Und in Österreich kann man auch feststellen, dass tatsächlich nach dem Anschluss, wo ja auch viele CVer dann verhaftet werden, der Fiegel und so weiter, ne, die dann im Gefängnis sitzen, ne, oder in KZs gebracht werden. Da gibt es Widerstand, der wirklich aus dem CV herauskommt, also auch mit dieser CV-Identität. Aber im Deutschen Reich gab es das weitgehend nicht, das muss man, denke ich, sagen.
Wobei wir ja auch CVer haben, die in Plötzensee gehängt worden sind.
Ja, also das ist natürlich richtig. Also die, denn es gibt ja gar nicht so wenige Widerstandskämpfer aus den Reihen des CV und das ist wirklich auch bemerkenswert. Und man muss jetzt, wenn man das sich mal so anschaut, also du hast ja vorhin gesagt, ich mache ja Widerstandsforschung und wir sehen das ja heute sehr differenziert. Also bei CVern gibt es also eine breite Bandbreite. Das reicht von Resistenz über nonkonformen Verhalten, oppositionelles Verhalten bis hin zum aktiven Widerstand. Also das gibt's alles. Und zum Beispiel Resistenz heißt, kenne ich aus meiner eigenen Familie, also das hat nichts mit CV zu tun, aber mein schon verstorbener Onkel, der war Ministrant und der hat sich geweigert, in die Hitlerjugend einzutreten und dann ist er dafür verprügelt worden. Ne? Sowas ist kein Widerstand, aber sowas ist Resistenz. Ne? Mhm. Und man muss, denke ich, auch mal sehen, wie in ganz Deutschland waren auch im CV die Gegner des Regimes eine Minderheit. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis der Widerstandsforschung. Es haben keine Mehrheiten Widerstand geleistet, nur Minderheiten, die man dafür natürlich umso mehr ehren muss, ist meine Meinung. Ne? Mhm. Auch viele CVer haben sich von den Anfangserfolgen Hitlers blenden lassen und haben dem NS-Regime loyal gedient. Das muss man, denke ich, auch immer wieder sehen. Ne? Mhm. Und hier spielt eben auch der Kulturkampfkomplex wieder eine Rolle. Aber es gibt eine ganze Menge wirklich vorbildlicher Widerstandskämpfer, Pater Rupert Meyer, Eugen Bolz, Bischof Clemens August Graf von Galen, dann Bischof Matthias Ehrenfried von Würzburg oder auch in meiner Gotia, der ist wenig bekannt, aber auch jemand, der also 6 Jahre im KZ Buchenwald gesessen war, als aufrechter Gegner des Nationalsozialismus, mein Bundesbruder, Rechtsanwalt Dr. Ernst Döhling. Und das sind, denke ich, Persönlichkeiten, die sollte man auch in Erinnerung bewahren, die sollte man entsprechend ehren, weil das ist schon etwas, was den CV auszeichnet, diese Widerstandskämpfer in unseren Reihen. Und da gibt es ganz viele heute Namenlose, gibt ja lange Listen. Also Widerstand von CVern hat es wirklich gegeben. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt auch für die Geschichte des CV.
Ja, definitiv. Wie in anderen Verbänden ja auch. Das war ja auch Teil des Themas in der Sendung über die Geschichte der Corps mit unserem Farmbruder Dr. Siegler, der gesagt hat, dass ja die Quote 1:1000 ungefähr, mhm, also zum Beispiel auch bei den Corps ungefähr war, ja, dass halt kein Verband per se halt ein Widerstandsverband war, sondern, ja, dass es da immer ein breites Spektrum an Anpassungen über, wie ich jetzt auch gerade, ja, für mich auch spannend, den Begriff der Resistenz, der abzugrenzen ist vom Widerstand, ist, ja, reicht. Und ja, das ist, glaube ich, halt auch für die eigene Identitätsbildung, glaube ich, auch wichtig, im Bund auch zu sehen, ja, wir haben da jetzt nicht nur Lichtpunkte, sondern es gab da genauso an der gleichen Kneipptafel dann Leute sitzen, die sich dann halt auch tief im Regime verstrickt haben. Ja. Ich habe zum Beispiel, ja, habe ich auch ein paar Mal schon erwähnt, ja, meine Bachelorarbeit auch über Adenauer geschrieben und die Einbindung von hohen NS-Funktionären oder Ex-NS-Funktionären in der frühen Bundesrepublik. Und da ist ja auch Globke zum Beispiel auch ein Punkt. Und Globke, Bavare übrigens ja auch aus Bonn, der ja unter anderem auch den Kommentar zu den Nürnberger Rassegesetzen geschrieben hat, verantwortlich dafür ist, dass das rote J in die Stempel, in die Pässe reingekommen ist, wie ich ja dann damals gelernt habe, aus praktischen Gründen, weil die Schweiz nicht mehr so vielen geflüchteten Juden automatisch als deutsche Staatsbürger Asyl halt oder beziehungsweise Aufenthaltsrecht genehmigen wollte. Das ist ja in die Regelung geführt worden, ist ja mit dem Stempel, mit dem J drin. Das ist ja auch Globke halt auch gewesen. Und er ist ja dann später dann die ultimative rechte Hand Adenauers gewesen. Ja. Vom Reptilienfonds bis hin zur Bundeswehr-Wiederbegründung, mit Initiator auch des BNDs und allen möglichen Sachen.
Ja, also das ist in der Tat eine Sache, die ist bisher wenig erfasst, sollte man mal mehr tun. Auch wie man nach 45, also mit Mitläufern und Tätern zum Beispiel umgegangen ist. Also ich weiß aus der Geschichte meiner Gotia, bei uns hat nach dem Krieg, da wurden nicht alle wieder aufgenommen. Da ist teilweise auch geprüft worden, wie hat er sich vorher verhalten und so weiter. Ne? Also das ist ganz unterschiedlich gewesen. Aber es ist tatsächlich so, wir müssen davon ausgehen, dass die Mehrheit der CVer eine Grundloyalität gegenüber dem Regime hatte. Das ist eben die andere Seite. Wir haben auf der einen Seite die Widerstandskämpfer, auf der anderen Seite haben wir eben auch angepasstes Verhalten. Das gehört beides zum gleichen Thema.
Definitiv. Ja, und der Zweite Weltkrieg ist ja dann auch irgendwann vorbei gewesen und wir können ja dann praktisch von einer Wiederaufbau- und Expansionsphase sprechen in den Jahren 1948 bis ca. 1990, also mit dem Ende der alten Bundesrepublik. Wie verlief denn die Wiederbegründung des CVs nach dem Zweiten Weltkrieg?
Ja, also die ging eigentlich im Vergleich zu anderen Kooperationsverbänden, ging das schneller, weil eben erstens einmal der CV darauf verweisen konnte, dass er viele Widerstandskämpfer in seinen Reihen gemacht hat, also gehabt hat. Beispielsweise die Wiedergründung meiner Gotia nach dem Zweiten Weltkrieg war vor allem deswegen vergleichsweise unproblematisch, weil besagter Widerstandskämpfer Ernst Döhling, nachdem er aus dem KZ gekommen war, der erste Nachkriegsphilister-Senior war. Ne? Mhm. Und da konnte nun wirklich niemand mehr behaupten, da kommen irgendwelche braunen Brüder da aus den Löchern gekrochen. Ne? Mhm. Das Widerstandshandeln vieler CVer hat dem CV genützt. Und dann kam auch hinzu, dass damals, das sieht die Forschung heute auch differenziert, die katholische Kirche wahrgenommen wurde als Siegerin in den Trümmern. Also gerade die westlichen Besatzungsmächte, für die war die katholische Kirche ein wichtiger Partner. Mhm. Und alles, was sich im Dunstkreis der Kirche sozusagen abgespielt hat, das galt zunächst mal als vertrauenswürdig. Und davon haben die katholischen Verbindungen auch profitiert und vor allem auch der CV. Und deswegen kam es recht schnell eigentlich zur Wiedergründung von Verbindungen und dann eben auch zur Gründung von Dachverbänden in den Besatzungszonen und dann endgültig 1950 zur Wiedergründung des CV auf der Mainzer Kartellversammlung.
Das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Also die Kollaboration der Siegermächte in den Westzonen, halt vor allem mit der katholischen Kirche. Mhm. Man sieht es ja auch in der Politik ja dann auch vor allem wieder. Vor allem, dass das junge Politikpersonal, beziehungsweise bei Adenauer kann man relativ von jungen Politikpersonal sprechen. Ja. Sind ja gerade Politiker, die einen sehr starken Hintergrund, vor allem auch in den katholischen Verbänden haben. Ja. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der KV die höchsten Positionen gestellt hat, der CV die wichtigsten Ministerialpositionen halt praktisch ausgefüllt hat oder beziehungsweise die Jungs in der zweiten Reihe halt waren. Und ja, den UV weiß ich jetzt gar nicht, ich will denen jetzt nichts Böses tun, aber den kann ich jetzt gerade gar nicht so stark verorten. Aber das ist halt immer dieses Wechselspiel zwischen KV oben und CV in der zweiten Reihe halt vor allem war.
Ja, das ist richtig. Also ich habe auch den Eindruck, also wirklich intensiv untersucht worden ist das noch gar nicht. Das gehört auch zu den Dingen, die ich gerne nochmal machen möchte. Aber es stimmt, dass der KV eigentlich der bedeutendste katholische Kooperationsverband nach dem Zweiten Weltkrieg war.
Mit der Burgundia Berlin zum Beispiel.
Heute Ascania Burgundia, ne? Also zum Beispiel Adenauer oder der Außenminister von Brentano, KVer und so. Ne? Im CV waren tatsächlich, das waren meistens Leute in der zweiten, dritten oder auch vierten Reihe. Also man kann ja zum Beispiel nennen, Franz Josef Strauß zum Beispiel wäre ein Beispiel für einen CVer, der in den 50er Jahren Minister geworden ist. Auch der Bundespräsident Wilhelm Lübcke zum Beispiel. Ne? Aber, das hast du ganz richtig gesagt, also auf der Ebene der Ministerialbürokratie war der CV wahnsinnig stark. Mhm. Und es gibt ja diesen berühmten Spruch des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss, dass ich Zufall mit CV schreibe. Mhm. Und das spielt an auf die Tatsache, dass damals offenbar in sämtlichen Bundesministerien die leitenden Beamten CVer waren, übrigens häufig Philister-Senioren. Ne? Mhm. Und deswegen hat Theodor Heuss gemeint, der CV ist eigentlich der wichtigste Verband, weil da hocken die Leute, die machen die Ministervorlagen. Ne? Mhm. Und das, denke ich, muss man wirklich sehen. Also für den CV waren die 50er und frühen 60er Jahre nochmal eine wirklich klassische Nachblüte. Da hat der CV in mancher Hinsicht die Rolle gespielt, wie die Korps im Kaiserreich. Aber auch KV, UV war weniger wichtig, gab es aber auch. Also Heinrich Krone zum Beispiel, ganz bedeutender UVer in der frühen Bundesrepublik. Aber das war nochmal eine große Zeit der katholischen Verbände, die manche an das erinnert, was wir von den Korps im Kaiserreich wissen.
Ja, absolut. Da habe ich ja auch dran gedacht. Also vor allem, was ich halt spannend fand, war Ascania Burgundia in Berlin, ja, wo wir eine Phase haben, wo theoretisch an der Kneipptafel zur gleichen Zeit Adenauer saß, der damalige Papst, der auch das Band der Ascania, also beziehungsweise die Mitgliedschaft der Ascania Burgundia hatte, Nordhoff von VW mit seinem Vater, auch dort aktiv. Und das waren ja schon mal sehr wichtige Positionen und die kamen alle aus dem gleichen Bund.
Ja, übrigens, Pius XII. War natürlich eigentlich CVer, ne? Trifels München. Das war die erste Verbindungsmitgliedschaft, die er hatte. Das Band hat er bekommen bei der Gründung der Trifels in den frühen 20er Jahren.
Wo Stoll war ja auch
aktiv. Und man muss auch sagen, wirklich Pius XII. War ein überzeugter CVer. Das hatte er auch später als Papst immer, der war dann ja nie mehr in Deutschland, ne? Aber wenn CVer zu Besuch kamen, die hat er immer an seinen Bändern erkannt, da war er immer sehr erfreut. Da gibt es also viele Berichte drüber,
Ja, definitiv. Ja, spannend. Also wir sehen da ja wirklich eine tiefe Verzweigung des Netzwerks, vor allem in der Politik, in der Ministerialebene. Und der berühmte Spruch, den es ja auch gibt, Zufall wird in Bonn mit
CV geschrieben, wie gesagt, dieses Heuss-Zitat habe ich eben schon erwähnt, genau.
Heuss ist ja auch selber Altherrensohn gewesen. Er ist ja nicht selber aktiv gewesen, aber sein Vater war ja aktiv. Ich weiß gar nicht, glaube ich, wo, aber ich glaube, sein Vater war Burschenschafter, glaube ich sogar.
Ich glaube ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, aber es ist interessant, dass Heuss tatsächlich nicht korporiert war, obwohl es in den 20er Jahren gerade so im Milieu der Deutschen Demokratischen Partei eigentlich sehr häufig war, dass die korporiert waren. Ne? Mhm. Aber er hat es sich da nie dazu entschließen können.
Ja, da gab es ja immer wieder sagen wir mal, fähige Exponenten, die sich bewusst gegen eine Verbindungsmitgliedschaft entschieden haben und trotzdem eine unfassbare Karriere hingelegt haben. Mir fällt gerade der Name nicht ein, und zwar, da gibt es noch einen Reichskanzler aus der Vorkriegszeit, der auch gegen alle Geflogenheiten nicht aktiv war und trotzdem erfolgreich war.
Ja, also ich meine, es gab ja noch andere Netzwerke als die Verbindungen. Ne? Also man musste nicht unbedingt kooperiert sein. Es ist ja zum Beispiel auch auffällig, wenn man jetzt mal den Adel anschaut, ne? Oder das gehobene Wirtschaftsbürgertum. Da gab es auch viele, die nicht kooperiert waren, ne? Weil die hatten andere Seilschaften gewissermaßen. Ne? Mhm. Und also insofern, man darf, also auch wenn man sagt, das Verbindungswesen hat im langen 19. Jahrhundert noch und bis in die 20er Jahre hinein eine sehr starke Stellung, dann darf man auch nicht verkennen, dass es auch andere Formen von Netzwerken gab, die den Verbindungsstudentischen ebenbürtig waren, auf jeden Fall.
Sehr schön. Und dann gibt es ja natürlich, da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, Kurt-Georg Giesinger, auch als Bundeskanzler, der auch KVer war, auch wieder hier, Ascania Burgundia.
Ja, genau. Also übrigens, Giesinger ist natürlich auch so ein Fall, wo man zum Beispiel feststellen kann, dessen Verhalten im Dritten Reich, das war natürlich auch sehr ambivalent, um das mal so auszudrücken. Ne? Also das hat ja auch, da gibt es ja auch sehr kritische Forschungen über ihn, die sagen, er hat eben auch zu denen gehört, die mitgemacht haben. Ne? Und Giesinger gehört halt zu dieser Generation von Korporierten, die im Prinzip in den frühen 30er Jahren am Anfang ihrer Karriere standen und für die sich dann die Frage stellte, was machen wir denn jetzt? Und Giesinger war doch jemand, der sich im Dritten Reich, muss man ganz vorsichtig auszudrücken, auf jeden Fall angepasst hat. Also da haben wir jetzt in diesem Fall beim KV, haben wir ein Beispiel, wo man auch sehen kann, wie differenziert man das Verhalten von katholischen Korporierten im Dritten Reich anschauen muss.
Absolut. Ich glaube, das sind aber auch neue Forschungsfelder, glaube ich, die da auch jetzt gerade entstehen.
Natürlich,
weil auch gewisser historischer Abstand ja auch zu diesen Personen ja mittlerweile auch aufgebaut ist. Also die klassischen 30 Jahre, was halt auch Archivfristen und so weiter und Persönlichkeitsrechte ja betrifft. Was bedeutete das Salzburger Zwei-Verbände-Abkommen 1957 für das Verhältnis zum ÖCV?
Ja, das hat nun die Wunde von 1933 geschlossen und auch verheilen lassen. Es war ja nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so ganz klar, wie das jetzt weitergeht mit dem CV in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich. Der ÖCV hat sich ja wieder gegründet, also mit Pauken und Trompeten, und der ÖCV hat ja in der Geschichte der Zweiten Republik, also bis in die späten 60er Jahre hinein, eine ganz gewaltige Rolle gespielt. Also viel mehr noch als der CV, also in der alten Bundesrepublik. Und man hat dann, nachdem also Deutsche wieder begannen, in Österreich zu studieren und umgekehrt, hat sich die Frage gestellt, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ne? Weil es gab halt zwei Verbände. Und nun gab es ja natürlich diese alten Bindungen noch, auch diese Doppelbänderleute und alles. Es war ja so gewesen, dass also diese Trennung von 33 ja nicht verhindert hat, dass historische Bindungen erhalten blieben. Und das mündet dann ein in das Salzburger Zwei-Verbände-Abkommen. Und das hat im Prinzip festgelegt, dass beide Verbände voneinander unabhängig sind, dass ein eigener österreichischer Kartellverband getreu der neuen Staatsdoktrin der Republik Österreich, ein eigener Nationalstaat zu sein, eben bestehen bleibt, und dass trotzdem aber CVer in Deutschland und in Österreich sich als Kartellbrüder betrachten, dass beide Verbände Schwesterverbände sind und sie eben kartellbrüderliche Freundschaft pflegen. Und deswegen ist bis heute im Verhältnis zwischen ÖCV und CV das so, dass im Prinzip faktisch man sich so verhält, als ob das immer noch ein Verband wäre. Ne? Aber man hat eben zwei getrennte Verbände mit getrennten Institutionen. Aber letztendlich ist die kartellbrüderliche Freundschaft wurde wiederhergestellt und bleibt so.
Das merkt man ja auch, dass da die Bände, dass die Bande dort sehr eng ja auch sind. Ja. Welche Herausforderungen und Entwicklungen prägten denn den DCV in der Zeit der alten Bundesrepublik?
Ja, also wir haben ja gesagt, also er war ein zutiefst staatstragender Verband, also mit entsprechenden Persönlichkeiten in der ersten, zweiten und dritten Reihe. Das hat natürlich den CV auch tief geprägt. Also die alte Bundesrepublik war im Prinzip auch sozusagen der ideale Staat des CV, wenn man so will, oder auch des KV. Ne? Das,
aber da kommen wir jetzt gerade ja wieder hin. Ich meine, der nächste Bundeskanzler oder beziehungsweise...
Ja, wenn Friedrich Merz zum Bundeskanzler gewählt wird, wird er der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sein, der CVer ist. Ne? Ja. Also ich meine, es gab Reichskanzler in der Weimarer Zeit, die CVer waren, aber Bundeskanzler gab es noch keinen aus den Reihen des CV. Und da wird natürlich jetzt heute auch so ein bisschen romantisch dran angeknüpft, wobei die Zeiten natürlich heute eine andere ist, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Ich meine, was für den CV ein tiefer Einschnitt war, das waren die Veränderungen seit Mitte der 60er Jahre, also vor allem das auch, was mit der 68er-Bewegung normalerweise verbunden wird. Die Entstehung der Massenuniversität, allgemein die Bildungsexpansion, hat natürlich dazu geführt, dass eigentlich den Verbindungen ein Stück weit der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Ne? Also das
war bei meinem Bund ja auch der Fall.
Das System Verbindung ist auf einer Massenuniversität nur bedingt anwendbar. Mhm. Und die Art, wie Verbindungen leben, ist auch, sagen wir mal, unter Bedingungen der Massenuniversität heute vielen einfach nicht mehr vermittelbar. Ne? Insofern endet in den 60er Jahren unwiederbringlich dann die Nachblüte der alten Burschenherrlichkeit, wenn man so will. Und das war ein tiefer Einschnitt, der auch teilweise, also das merke ich auch in meiner eigenen Verbindung, das ist von vielen damals als traumatisch empfunden worden, dieser enorme Bedeutungsverlust. Und auch die Auseinandersetzungen, die es gab um die eigenen Traditionen und so weiter, das hat ja alle Kooperationsverbände erfasst und den CV aber auch.
Ja, ich glaube, dass wir momentan wieder so eine Trendwende haben. Also wenn man sich anschaut, wer alles wieder einen Kooperations-Background halt hat, finde ich, sind die Verbindungen wieder stark auf dem Vormarsch. Klar, wir haben keine Aktivitates mehr, die 100, 120 Mann umfassen, dass dann Kneipen nur noch unter Ausschluss der Philister stattfinden konnten und so weiter. Da sind wir ja weit von entfernt. Ja. Aber ich glaube, dass wir uns jetzt langsam auch wieder eine positive Phase hineinentwickeln, dass halt auch die Nachwehen der 68er endgültig überwunden sind. Ich glaube, wir Verbindungen müssen mehr an die Öffentlichkeit gehen. Wir müssen mehr Präsenz zeigen, so wie mit dem Podcast hier auch hier, die Deutungshoheit auch mal bei uns halten und mit uns über uns sprechen und nicht Fremde, die extern sind, über uns reden lassen und uns von dem Wohlwollen halt abhängig machen. Und ich glaube, das kann auch dazu wieder führen, dass halt auch Verbindungen wieder stärker in den Fokus, vor allem an den Universitäten halt auch rücken können. Also in dem sozialen Biotop-Universität. Mhm. Also dass dann vielleicht auch nicht mehr so reagiert wird, wie du bist in der Verbindung, du bist in so einer Sekte drin, sondern halt, ne, dass das ganz normal ist. So wie in Amerika zum Beispiel. Also vielleicht kommen wir da ja auch wieder hin.
Ja, das müssen wir mal abwarten. Also ich meine, es ist natürlich so, es wird nie mehr so sein wie im Kaiserreich oder wie in den 20er Jahren oder auch nur wie in den 50er Jahren, weil einfach unsere Gesellschaft dort eine andere geworden ist. Und definitiv. Sie ist auch viel pluralistischer. Aber ich denke auch, und das wäre auch erstrebenswert, dass die Verbindungen wieder eine größere Rolle spielen können, weil sie einfach, vor allem aufgrund ihres Lebensbundprinzips, haben sie gewisse Stärken, die in unserer heutigen Gesellschaft gefragt sind. Und da muss man auch selbstkritisch immer wieder sich selbst hinterfragen, was können wir tun. Aber da gibt es meines Erachtens auch in der heutigen Zeit Chancen, ja.
Absolut. Immer optimistisch bleiben. Ja. Ist ja auch, was wir bei der Büchse der Pandora gelernt haben. Das Letzte, was rausgeht oder wegflüchtet, ist die Hoffnung.
Ja.
Welche Bedeutung hatte denn die Expansion in Ostdeutschland nach 1990?
Ja gut, Expansion ist vielleicht jetzt ein bisschen hochgegriffen als Begriff. Also ich würde mal so sagen, eine Rückkehr des CV, also im Wortsinne an die alten Standorte im früheren Mitteldeutschland, also dem heutigen Ostdeutschland, hat es ja eigentlich nicht gegeben. Also dafür war die CV-Tradition dazu schwach ausgeprägt. Der CV hat nach 1989 in der Regel Neugründungen am Ort unterstützt, zum Teil auch Verbindungen, die schon in DDR-Zeiten gegründet wurden, zum Beispiel die Germania Leipzig. Also Burgundia Leipzig ist ja auch aus Düsseldorf zurückgekehrt. Ne?
Deswegen drehen ihr Band ja auch noch um.
Die einzige Ausnahme ist Alemannia zu Greifswald und Münster. Mhm. Also da hatte sich eine Alemannia gegründet, die von der Münsteraner Alemannia gar nichts wusste. Ne? Und da kam es dann zu einer Fusion und deswegen ist die Alemannia heute in Münster, wo sie nach 1945 sich angesiedelt hat und ist eben auch in Greifswald. Aber das ist, wenn man so will, die eigentliche Ausnahme. Die CV-Tradition, also im früheren Mitteldeutschland, im heutigen Ostdeutschland, war eigentlich nicht so stark ausgeprägt wie in den starken Standorten in West- und Süddeutschland. Interessant finde ich, dass also CV-Verbindungen aus dem früheren Ostdeutschland, also heute die zu Polen überwiegend gehörenden Gebiete östlich von Oder und Neiße, beziehungsweise das Sudetenland, dass da viele Verbindungen anknüpfen, indem sie dorthin fahren, diese heute polnischen und tschechischen Universitäten besuchen. Dort auch
in Gleiwitz gibt es doch auch ein CV,
oder? Ja, das ist Gleiwitz, das war eine Gründung, also aus der deutschen Minderheit heraus, die es da gibt, ne? Mhm. Und die auch gewisse Traditionen der früheren CV-Verbindungen Salia-Breslau pflegt. Ne?
Okay.
Insofern, das stimmt, also da ist es nochmal so eine, aber auch Neugründung letztendlich gekommen, ne? Breslau ist natürlich eine Stadt mit einer großen CV-Tradition und da nach allem, was mir bekannt ist, ist vor allem die Winfriedia Breslau, die also jetzt in Münster ist seit dem Zweiten Weltkrieg, pflegt diese Tradition. Auch die Marchia Breslau oder Reno Palatia, die heute in Mainz sind. Also man kann beobachten, dass diese Verbindungen, die aus dem früheren Ostdeutschland kamen, also und aus dem früheren Sudetenland, dass die durchaus Kontakte pflegen. Mein Bruder ist Bandinhaber der Ferdinandea Prag zu Heidelberg, die älteste Prager CV-Verbindung. Und da ist es so, dass die Ferdinandea, seitdem das wieder möglich ist, auch wieder Kontakt pflegt nach Prag, dort auch hinfährt und insofern erinnert an diese Vergangenheit. Und das ist etwas, was ich persönlich für sehr schön halte. Und was ich so höre, das wird auch dort positiv aufgenommen. Also die alten Feindbilder, die sind jetzt doch weitgehend verblasst. Und das, was ich gehört habe, kann man das vor allem in Breslau sehr deutlich sehen. Mhm. Die dortige Universität ist viel interessierter am Verbindungswesen als die meisten unserer deutschen Universitäten.
Ja, definitiv. Das hatten wir ja auch in einer Folge ja auch mit dem Famode Rostocki besprochen, der auch das polnische Verbindungswesen ja praktisch ein bisschen wieder mitbegründet hat nach dem Niedergang der Sowjetunion. Und du hattest ja auch die Alemannia Münster Greifswald erwähnt. Von einem Bundesbruder von mir, der Bruder ist dort aktiv und ich habe im November letzten Jahres dort die Festrede halten dürfen. Ja. Deswegen hängt ja auch im Studio hier auch eins dieser berühmt-berüchtigten CV-Bilder, die ja in vielen Treppenhäusern, glaube ich, ADH auch hängen. Und das war auch sehr schön. Und die hatten ja auch noch so Traditionen, die haben ja noch ihr Greifswaldlied, was die da auch singen, wo die auf den Tisch steigen. Und das war wirklich gut gemacht und ein schöner Moment, den ich dort erleben durfte. Ja, wir werden es ja sehen. Ich meine, einige Bünde sind zurückgegangen 1990, aber nicht viele. Ich meine, man siedelt sich auch an, man kauft ein Haus, die Aktivitas erneuert sich ja auch mit der Zeit und die Verwurzelung ist ja dann auch da. Und dann ist es ja eine Tradition, die im Namen ja auch fortgetragen wird.
Also interessant finde ich, wenn man das mal mit den Chors und Burschenschaften vergleicht, da war der Trend zur Rückkehr viel, viel größer. Mhm. Also die haben wirklich wieder angeknüpft an die Traditionen vor 1933. Also zum Beispiel also an so Traditionsuniversitäten wie Leipzig, Halle, auch Greifswald. Ne? Also wenn man da mal hinschaut und es vergleicht bei den schlagenden Verbindungen, vor allem war das ganz deutlich, die haben dann nach 1990 gesagt, wir kehren wirklich zurück. Ne? Und weil die hatten halt auch eine Tradition, die viel tiefer war als die Traditionen des CV in einer Region, die ja schon vor 1933 überwiegend aus katholischer Perspektive Diaspora-Gebiet war. Ne? Mhm.
Dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen die heutige Zeit betrachten, also den Zeitraum, wir haben es jetzt ein bisschen überschnitten, aber 1990 bis heute. Welche Rolle spielt der CV im 21. Jahrhundert und wie hat sich sein Selbstverständnis verändert? Wir haben ja am Anfang ja schon ein bisschen drüber gequatscht.
Also ich würde mal sagen, dass der CV seit den Veränderungen der 1960er Jahre von seinem Selbstverständnis her Teil einer pluralistischen Universitätskultur ist, in der die Verbindungen keine zentrale Rolle mehr spielen. Also das würde ich jetzt schon sagen. Mhm. Es gibt den CV, es gibt die Verbindungen, aber sie haben bei weitem nicht mehr die Bedeutung, die sie also bis in die 20er Jahre hatten. Es ist, meine ich, dem CV recht gut gelungen, mit den Umbrüchen der letzten Jahrzehnte klarzukommen. Und mir scheint allerdings, dass die emotionalen Bindungen an die Universitäten schwächer geworden sind. Und das hängt natürlich zusammen mit dem Desinteresse der Universitäten, also dieser Bruch vor allem in den 60er Jahren.
Und Ablehnung vor allem.
Ne? Ich habe allerdings auch den Eindruck, und das wäre etwas, da würde ich sagen, da sollte man ja was dagegen tun. Heutige Aktive sehen halt den Schwerpunkt des Verbindungslebens nicht mehr in der aktiven Mitgestaltung der Universitäten. Das hat natürlich auch was damit zu tun, das muss man auch wiederum sehen, dass heute das Keilgeschäft kein Selbstläufer mehr ist. Ne? Nee. Also wenn ich so höre, also all der Hand, die ich noch kannte aus den 20er und 30er Jahren, die mussten ja gar nicht viel machen, denen haben die Leute die Bude eingerannt. Ne? Also sowas wie Keilen kannten die gar nicht, die kamen schon alle von selbst. Ne? Mhm. Und das ist eben heute nicht mehr so und deswegen liegt zwangsläufig das Hauptgewicht der Verbindungsarbeit darauf, Nachwuchs zu gewinnen und dem wird alles andere untergeordnet. Ne? Mhm. Und daraus erscheint mir, ist auch eine gewisse Distanz zur Universität entstanden. Ich meine, die Universitäten werben mal auch nicht offensiv um die Verbindungen. Das tun sie nicht, obwohl man auf der anderen Seite das Alumni-Wesen ja immer hat. Ich meine, die Verbindungen sind ja Alumni-Organisationen der Verbindungen, aber der Universitäten. Und da habe ich den Eindruck, da gibt es auch bei vielen Hochschullehrern, auch in Leitungspositionen, gibt es da nach wie vor Bedenken. So nach dem Motto, ja, geht nicht, vielleicht sind die doch so rechts und so und dann Männerbünde und so. Ne? Ja,
deswegen müssen wir
diese mehr gesammelten Vorteilsstrukturen gibt es halt da. Ne? Mhm. Was ich bemerkenswert noch finde, auch für die Geschichte des CV, dass der Bruch von 68 hat ja zunächst mal dazu geführt, dass es auch bei den Verbindungen Überlegungen gab, sozusagen die bisherigen Traditionen über Bord zu werfen. Mhm. Und das hat sich nach meines Erachtens nicht ausgezahlt. Nee. Und ich glaube auch, also da gibt es auch kaum Untersuchungen drüber, aber ich habe so den Eindruck, seit den 80er Jahren haben wir auch eine Retraditionalisierung, wo sozusagen diese Experimente der 68er Zeit dann endgültig beendet wurden bei den meisten Verbindungen.
Das finde ich spannend, auch die Haltung von Universitäten halt zu Tradition. Ich habe neulich, das hatte ich schon mal in einer anderen Sendung gesagt, bei LinkedIn ein Foto gesehen von meiner Alma Mater, der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Da sieht man nie das Lehrpersonal in Talaren.
Ja.
Aber dann ist eine von, ich glaube, so also eine relativ hohe Professorin, also in der Organisation dort eingeladen worden ins Ausland und schwupp wurde da ein Foto gemacht, ja, in Tala, ja, mit den anderen. Wo ich mir denke so, warum ist das jetzt ein Ding der privaten Universitäten, dass dort jeder mit Handkuss sich den Talar und die, wie ich jetzt gelernt habe, Mortar Bricks, also diese viereckigen, ja, Hüte, die ja in Deutschland gar keine Tradition, ja, haben, sich zu kaufen, die dann traditionell wie in Amerika nach oben zu schmeißen. Das ist, glaube ich, noch ein Punkt, das würde den Universitäten, glaube ich, auch wieder gut tun, wenn bei diesen offiziellen Veranstaltungen halt auch wieder mal universitäre Kleidung getragen wird. Ich meine, nur weil irgendwelche, in Anführungszeichen, 68er mal gesagt haben, unter dem Muff der Talaren, der Staub von 1000 Jahren.
Aber da muss man ganz ehrlich sagen, also ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen. Es hat in meiner Fakultät, in der philosophischen Fakultät, mal Versuche gegeben, das zu reaktivieren. Und das war ganz, ganz schwierig, weil das von einem Großteil der Kollegen einfach abgelehnt wurde. Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, wir hatten da mal eine Urkundenfeier, wo also dann der Dekan und die Prodekane im Talar auftraten. Und da kam ein Kollege auf mich zu, deutet davor und sagt, sagen Sie mal, Herr Stickler, was stehen denn da für Nikoläuse? Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, also das ist doch eine Tradition. Also meine Tradition ist das nicht, sagte der zu mir. Ne? Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, das hat im Übrigen auch nichts zu tun, ob jemand links ist oder eher konservativ oder so. Ich habe so den Eindruck, es gibt in Bezug auf diese Traditionen, da gibt es bei manchen tief sitzende Vorbehalte. Mhm. Meine Fakultät unternimmt jetzt wieder mal einen Versuch mit Urkundenfeiern im Talar, wo auch die Studenten einen Talar dann tragen. Ich bin mal sehr gespannt, das machen wir uns im Sommersemester das erste Mal. Und da bin ich mal gespannt.
30 Grad.
Da sind wir in der Neubaukirche, das ist schon kühl.
Okay.
Aber da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann aufgenommen wird, weil dieser erste Versuch ist damals quasi gescheitert. Mhm. Und das zeigt eben, dass deutsche Universitäten, gerade auch Traditionsuniversitäten, da Hemmungen haben. Ein Ausnahmefall ist zum Beispiel die Universität Bonn. Da hat man das wieder gemacht. Ne? Aber das sind Unsicherheiten. Es ist eben schwierig, eine Tradition, die mal abgerissen ist, wieder neu einzuführen. Aber ich fände das auch wünschenswert, weil ich muss sagen, in dieser kurzen Phase, wo wir in unserer Fakultät damals wieder zumindest ansatzweise Talare hatten, das kam vor allem bei den Angehörigen unserer Studenten wahnsinnig gut. Die waren das total super. Ne?
Ich finde das auch super. Also wenn ich daran denke, meinen Bachelor habe ich noch verliehen bekommen offiziell, also in der Urkundenverleihung. Ja. Den Master habe ich nach Hause, also die Urkunde habe ich nach Hause geschickt bekommen, wo ich mir auch gedacht habe, so Leute.
So war das in meiner Studentenzeit auch, ne? Kam alles per Post. Ne? Das ist,
ja. Ich meine, man baut ja auch mit dem Professoren und mit dem Lehrstuhl ja auch eine enge Beziehung in 5 Jahren auch auf, auch unabhängig von einer Massenuniversität, weil nämlich die Studienteilnehmerzahl ja im Studiengang ja graduell abnimmt bis zum Ende, weil viele ja auch abbrechen. Und das fand ich sehr, sehr schade. Also ein Bundesbruder hier, der besagte, wo der Bruder auch bei der Alemannia in Münster aktiv ist, der war auch in einer privaten Hochschule und die haben da richtig schick im Talar ihre Zeugnisse bekommen. Ja. Und das ist ja auch nochmal ein schönes Gemeinschaftsgefühl, was dann da geboten wird. Eine Tradition, ein Rahmenwerk, was Stabilität gibt. Und das ist, ich meine, wie du es ja gesagt hast, ist es auch an der Personal gescheitert, die damit gar nichts anfangen kann. Wobei ich glaube, der Kollege, der wusste einfach nur nicht oder wollte sich nicht eingestehen, dass es ihm vielleicht doch gefallen könnte.
Ich weiß es nicht. Also wer das bei uns sehr, sehr tapfer macht, das sind die Juristen. Ne? Ja. Und man kann übrigens auch beobachten, solange wir diese Urkundenfeiern da auch hatten, ne? Da kamen auch viele Korporate auf einmal mit Band. Ne? Das eine bedingt dann immer das andere. Ne? Das ist so, ja.
Ist ja immer eine Mutprobe noch gewesen, oder? Dass man sich dann die Urkunde im Band abgeholt
hat. Nö, in Würzburg war das eigentlich nie ein Problem. Also es gab mal einen Vorfall in Tübingen, wo jemand, ich glaube, das war sogar ein Westfaler, wenn ich recht weiß, von der Westfaler Tübingen, der kam dann mit Band und ist da irgendwie angemacht worden. Und da gab es Anfragen an die Hochschulleitung, also es gäbe doch ein Farbenverbot, also so ein Quatsch. Also ich meine, in einer Zeit, wo im Prinzip die Universität ja keine Disziplinargewalt mehr hat, über ihre Studierenden jetzt anzukommen mit Farbenverbot. Das ist ja wirklich was aus grauer Vorzeit, was heute vor keinem Gericht mehr standhalten würde. Ne? Aber daran kann man sehen, so Überreste dieser alten Verbindungsfeindlichkeit gibt es noch. Ja.
War denn in der Anfrage auch die Aufforderung zur Karzerhaft mit integriert?
Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich fand es ziemlich skurril, muss ich sagen. Das ging auch aus wie das Hannenberger Schießen, weil der damalige Rektor der Universität Tübingen hat gesagt, ihm ist das vollkommen egal. Die Verbindungen sind willkommen und fertig. Ne? Und dann wurde das abgebügelt, dann war es das, ja.
Aber lass uns nochmal auf das Thema zurückgehen. Und zwar, welche Neugründungen und Entwicklungen gab es denn in den letzten Jahrzehnten?
Zum einen ist es, wenn ich jetzt den CV mal anschaue, es ist dem CV wirklich gelungen, seit den 60er Jahren an den meisten deutschen Universitäten präsent zu sein, auch an den neu gegründeten, was auch gar nicht selbstverständlich ist. Mhm. Also diese enorme Expansion des Universitätssystems stellt ja die Frage, sollen da auch Verbindungen hin? Und der CV hat immer gesagt, ja. Ne? Und dafür sind zum Teil auch neue Verbindungen gegründet worden, die sich mehrheitlich, meine ich, auch gut entwickelt haben. Was mir allerdings auf der anderen Seite auffällt, also auch bei uns in Würzburg, die Traditionsstandorte des CV sind schon dadurch gekennzeichnet, dass die Vielzahl von CV-Verbindungen, die es dort historisch gibt, heute das Problem schaffen, dass man manchmal den Eindruck gewinnt, das Keilpotenzial ist für diese Vielzahl von Verbindungen vielleicht doch nicht da. Ne? Mhm. Also insofern würde es mich nicht wundern, wenn in den nächsten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten gerade an den großen Standorten Verbindungen zumachen, weil es halt der momentane Stand an Verbindungen gibt im Prinzip immer noch den Zustand der frühen 60er Jahre wieder. Mhm. Ne? Und das könnte ein Problem sein. Aber ansonsten muss man schon sagen, war eigentlich diese Expansion des CV auch auf die neuen Universitäten, war eigentlich erfolgreich und das ist bemerkenswert.
Ja, man findet die auch. Also vor allem sind es ja häufig dann CV-Verbindungen an diesen 60er-Jahre-Universitäten, die sich auch erhalten haben. Viel seltener andere Verbindungsarten. Also ich meine, das sieht man da zum Beispiel in Duisburg, ist das auch der Fall. Da gibt es ja auch eine CV-Verbindung, die Elbmark.
Ja.
Ich glaube, in Essen gibt es auch eine. Und das sind sehr schwierige Pflaster.
Also da hat man zum Beispiel auch Verbindungen reaktiviert, die aus den heutigen neuen Ländern, oder Elbmark war ja mal in der Tschechoslowakei. Ne? Mhm. Also da hat man zum Teil Verbindungen reaktiviert, die dann da neu aufgemacht haben. Ne? Aber es gibt eben auch Beispiele, wo man neue Verbindungen gegründet hatten. Also zum Beispiel Sparrenberg in Bielefeld, das war eine Neugründung. Ne? Mhm. Und die gibt es immer noch, also hat offensichtlich funktioniert.
Ja, Bielefeld ist klein, aber fein. Die Bünde, die 6 Stück, glaube ich, die es da gibt, die halten sich wacker und sind auch gut prosperiert.
Ja, auf jeden Fall. Also die haben es auch nicht immer ganz einfach. Also zum Beispiel, ich weiß, Bochum oder auch Dortmund, die haben die Verbindungen, tun sich manchmal auch schwer, aber es scheint doch zu sein.
Aber Sachsen-Thüringen, in Bochum geht es ja gut.
Ja, eben. Ne? Also das höre ich jetzt auch immer wieder. Ne? Das sind immer so Auf und Abs. Also im Grunde würde ich sagen, war das erfolgreich, diese Expansion. Ja.
Wie sieht denn die aktuelle Mitgliederstruktur aus? Hat sich das Profil der Mitglieder verändert?
Also ich habe schon den Eindruck, also es gibt natürlich eine gewisse Überalterung und die Mitgliederzahlen sind in den letzten Jahrzehnten auch geschrumpft. Das muss man ganz deutlich sagen. Also den Höhepunkt hat der Mitglieder des CV, das war so um 1970, ne? Mhm. Und seitdem kann man beobachten, dass das zurückgeht. Allerdings, die Entwicklung ist meines Erachtens nicht existenzbedrohend. Also was immer wieder auch, was ich so höre im Verband gesagt wird, das Problem sind eigentlich nicht die mangelnden Rezeptionen, also Neuaufnahmen von Mitgliedern, sondern das Problem ist, dass es halt bei vielen Verbindungen Austritte aus der Altherrenschaft gibt. Mhm. Da gibt es immer so kritische Phasen, einmal Familiengründung und einmal, wenn die Leute in Ruhestand gehen. Ne? Das ist zum Beispiel jetzt etwas, was ich bei meiner Gotia nicht sagen kann. Also wir haben zwar auch immer mal wieder Austritte, aber da gibt es irgendwie kein Muster. Also da muss man sagen, also wir halten den Laden schon ganz gut zusammen. Ne? Und ich glaube deswegen auch, dass heute, da kann man eigentlich gar nicht so generelle Regeln aufstellen. Da muss jede Verbindung schauen, wie machen wir das am besten. Also das Keilgeschäft ist das eine, das ist natürlich wichtig. Aber die Altherrenarbeit halte ich auch für ganz entscheidend, ne? Dass man sozusagen die alten Herren bindet, dass die auch in der Phase, wo sie vielleicht keine Zeit haben zu kommen, weil zum Beispiel Familiengründung angesagt ist, dass sie doch dabei bleiben und dass man sie dann wiederholt. Ne? Aber da gibt's, finde ich, keine generellen Empfehlungen, die man geben kann. Da hat auch jeder Bund seine eigene Tradition, würde ich sagen.
Ja, absolut. Und schauen, dass der Bund nicht toxisch wird. Das ist halt auch sehr wichtig. Ja.
Was mir auch übrigens noch einfällt gerade, auffällig ist, also wenn man so schaut, wie Verbindungsleben bis in die 60er Jahre lief und wie es heute lief, wie es heute läuft, ist es doch so, dass sich das traditionelle Verbindungsleben verbunden hat mit Formen der Jugendkultur. Das ist also ganz auffällig. Ne? Also, das war auch eine Anpassungsleistung, die Verbindungen vollzogen haben. Also ich weiß noch, bei uns gab es alte Herren noch, die ich noch gekannt habe. die also der Meinung waren, dass also so Beatles und alles, was damit zusammenhing, das ist ja bloß schräges Geschrei, sowas gehört nicht aufs Verbindungshaus. Ne? Und das hat man im Grunde ausgesessen, dieses Thema. Und heutzutage regt sich da keiner mehr drüber auf. Aber das war auch eine Anpassungsleistung der Verbindungen. Ne?
Aber ich meine, auch das Konservativsein ist ja auch ein evolutionärer Prozess.
Ja.
Also wenn sich etwas bewährt hat und Teil der Kultur geworden ist oder der Gesellschaft, dann sind wir Konservativen, glaube ich, ja auch bereit, es aufzunehmen und nicht mehr nur abzulehnen, wenn es sich bewährt hat.
Franz Josef Strauß, TuS Konya München, hat mal gesagt, konservativ sein heißt an der Spitze des Fortschritts marschieren. Das finde ich, das ist ein Satz, da muss man mal drüber nachdenken, das, was er da möglicherweise mit gemeint hat. Aber den Satz finde ich sehr gut.
Definitiv. Da ist ja auch Thomas Gottschalk aktiv in der Verbindung.
Ja.
Auch wieder. Berühmtes Mitglied. Und hier Gesfadia Tübingen ist ja auch Klaus Kleber und Klaus Kinkel auch aktiv gewesen, ist ja verstorben.
Ja, ja.
Also,
da gibt es schon interessante Figuren in vielen Verbindungen, muss man sagen.
Ja, das ist halt diese Personengeschichte, was du im Vorfeld im Gespräch ja auch gesagt hattest, das ist viel zu wenig untersucht. Da habe ich auch schon in meiner Studienzeit drüber gedacht, nachgedacht, wenn man so überlegt hat, wer mit wem alles schon zu tun gehabt hat. Auch sagen wir mal aus protestantischer Perspektive mit Bonhoeffer, mit Reugel und Igel in Tübingen, was die für einen Impact ja auch auf die evangelische Kirche hatten. Und das wird dann immer in der offiziellen Forschung total hinten übergefallen. Da habe ich auch mit Justus Geilhufe hier, dem evangelischen Pfarrer, ja auch gesprochen. Ist der gleiche Fall. Er ist ja nicht kooperiert, er ist nicht Teil dieser Bubble. Den Leuten von extern ist gar nicht, sagen wir mal, die Tiefe oder das gravierende Element bewusst, wie stark dieses Netzwerk in der Verbindung wichtig ist, dass diese Leute miteinander in Austausch gekommen sind, dass diese Ideen, diese Ansichten formuliert und umgesetzt worden sind.
Ja, ich hab beim Reugel in Tübingen habe ich vor einiger Zeit mal einen Vortrag gehalten und da habe ich mich zum ersten Mal mit diesem Verbindungstyp so systematisch befasst. Und ich muss, und sag mal, da gibt es ja in Tübingen noch ein paar mehr, die so ähnlich ausgerichtet sind wie der Reugel, ne? Und die alle verbandsfrei sind. Und ich muss sagen, ich habe mich faszinierend. Also auch wenn man mal schaut, was die für eine Rolle gespielt haben für die Geschichte Württembergs, Baden-Württembergs und so weiter. Ne? Also da liegt wirklich etwas brach, weil eben Historiker normalerweise diese verbindungsstudentischen Strukturen nicht im Blick haben. Ne?
Ja, wollen sie auch teilweise nicht.
Ja, das hat teilweise wegen Vorteilsstrukturen, aber auch zum Teil wegen Unkenntnis ganz einfach. Ne?
Absolut. Ja. Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk. Dann lass uns mal auf den Abschluss und Ausblick kommen. Wenn du mit einem historischen CV-Mitglied sprechen könntest, wen würdest du wählen und warum?
Also gern würde ich mich mal unterhalten mit Georg von Hattling. Der ja also Mitglied in der Anja München war, aber auch zum Beispiel Akademischer Leseverein Berlin, aus dem später die Askania hervorgegangen ist. Georg von Hattling war ein faszinierender, korporierter, Gelehrter und Politiker. Und er ist eben Gründungspersönlichkeit sowohl im CV als auch im KV, woran man wieder mal sehen kann, dass in dieser Zeit es noch fluide war. Also da waren die Verbände noch nicht so geronnen, dass man gewissermaßen sagen kann, das ist das eine, das ist das andere. Aber der Hattling, der ja dann auch später bayerischer Ministerpräsident und Reichskanzler war, also mit dem würde ich mich wirklich mal gern unterhalten über seine Biografie, weil der war ja nun von Adel, aber das ist jemand, der den politischen Katholizismus ganz maßgeblich mitgeschaffen hat. Also den würde ich echt mal gern kennenlernen.
Ich glaube, wir haben ja heute auch würdig die CV-Geschichte vertreten. Aber welche historische Episode aus der CV-Geschichte sollten Menschen mehr kennen, jetzt so als Abschlusserkenntnis oder?
Ja, also ich meine, man sollte sich mal mehr mit den Gründerjahren des CVs befassen. Also so Mitte des 19. Jahrhunderts, also bis frühes 20. Jahrhundert. Da hatten es die CVer nämlich nicht einfach. Und ich glaube, wenn man sich damit mal mehr beschäftigen würde, würde sicher mancher weniger jammern über die Gegenwart. Ne? Mhm. Also wenn man heute gelegentlich sich auch mit Bundes- und Kartellbrüdern unterhält, die glauben, das ist alles so kurz vorm Zusammenbruch. Ne? Da muss man mal ganz ehrlich sagen, da hat der CV schon viel schlimmere Zeiten erlebt. Und wir haben das alles überlebt. erlebt. Ne? Und da sollte man sich mal mehr mit den frühen Jahren des CV beschäftigen.
Wo siehst du denn den CV in 50 Jahren? Welche Herausforderungen und Chancen gibt es denn jetzt aktuell?
Also ich bin der Meinung, dass es den CV dann immer noch geben wird. Und ich hoffe, dass er getreu seiner Geschichte sich auch in einer modernen, pluralistischen Welt als Verband begreift, der die Gegenwart aus seinen Traditionen heraus aktiv mitgestaltet und sich eben nicht nur an Brauchtumspflege erschöpft. Also das fände ich ganz wichtig. Das Brauchtum ist wichtig, Traditionen sind wichtig, aber da haben wir ja, sind wir ja immer wieder drauf eingegangen in unserem Gespräch. Ich meine auch, dass der CV und die Verbindungen des CV sollten es als ihre Aufgabe sehen, auch in der Öffentlichkeit präsent zu sein und unsere Zivilgesellschaft aktiv mitzugestalten.
Ja, und nicht mehr Angst haben, sich immer nur zu verstecken oder genau, es halt im Vertrauen ja, irgendwann zu sagen, dass man da Mitglied ist. Wir sind ja kein Geheimbund, ne? Also genau, ja, dementsprechend.
Ja, so ist es, würde ich das so sehen.
Ich finde auch, dass, glaube ich, für Verbindungen halt auch mehr unsere Rolle als Gestalter der Gesellschaft, glaube ich, auch wahrnehmen sollten. Ja. Auch mit einem Selbstbewusstsein, auch aus der Tradition heraus, weil ja unsere vorhergegangenen Bundesfarbenbrüder genau diesen Weg ja auch erfolgreich gegangen sind und auch aktuell ja auch gehen. Ne? Ja. Also es ist ja nicht so, dass die Verbindungen mit ihren Mitgliedern in die absolute Bedeutungslosigkeit abgesunken sind. Das ist gar nicht der Fall. Es ist so, dass die höchsten Regierungsämter mittlerweile wieder langsam wieder in Verbindungshände zurückkehren und hoffentlich auch bleiben, zum Wohle natürlich der Nation und dem Staat.
Ja, ich würde mal sagen, also es ist immer wieder auffällig, wo Corporate überall ankommen. Ne? Ich meine, da kann man ja natürlich sofort wieder vermuten, da gibt es irgendwelche bösen Seilschaften. Ne? Ich würde mal sagen, es ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass Corporate immer noch ihren Mann oder auch ihre Frau stehen. Es gibt ja auch weibliche Corporate. Also
und tolle Beispiele.
Unsere Landtagsabgeordnete in Würzburg, die Dr. Andrea Beer, die ist Mitglied bei der Salia Würzburg Frauenverbindung, ne, ist in den Landtag gewählt worden. Schön. Also das sind ja nicht nur Männer, die da ihren Mann stehen, also es gibt auch Frauen, die ihre Frau stehen. Und vielleicht sagt das doch auch was aus über das Wesen einer Verbindung, dass es sowas gelingt. Ne?
Definitiv. Und wo können heutige Studenten aus der Geschichte des CV lernen?
Also ich denke, man kann aus der Geschichte des CV lernen, dass es sich lohnt, für eine gute Sache sich zu engagieren, auch wenn einem der Wind ins Gesicht bläst. Ne? Also wir sind ja auch in so einer Gesellschaft, also teilweise ist immer so ein bisschen Mimimi und alle sind immer gleich beleidigt und so. Ne? Mhm. Also ich finde, kann man aus der CV-Geschichte lernen, dass auch wenn einem der Wind ins Gesicht bläst, es lohnt sich weiterzumachen.
Absolut. Dann kommen wir jetzt zum Schluss. Wo kann man sich weiter über den CV informieren, vielleicht auch historisch?
Also es gibt ja die Homepage des CV, es gibt viele gut gemachte Homepages von CV-Verbindungen. Dann die meisten CV-Verbindungen sind ja auf Social Media unterwegs und da kann man sich informieren, auch sehr barrierearm. Ich bin allerdings schon der Meinung, also wenn sich jemand für den CV interessiert, einfach mal das persönliche Gespräch mit alten und jungen CVern suchen. Da erfährt man eigentlich am meisten über das Wesen des CV von CV-Verbindungen, wie es sich heutzutage darstellt. Was Buchempfehlungen anbelangt, haben wir im CV ein bisschen das Problem, dass es keine kanonische CV-Geschichte gibt, die man also jetzt empfehlen könnte. Wir haben das CV-Handbuch, das ist halt, richtet sich sehr stark an Insider. Das ist nicht schlecht, da kann man sehr viel draus lernen, ne? Aber es ist, sagen wir mal, jetzt nicht inklusiv in dem Sinne, dass hier jemand, der von außen kommt, der sagt, Mensch, toller Verband oder so, ne? Also das brauchen wir noch. Aber was ich sehr empfehle, ist das wichtige Werk von Gerhard Hauptmann, das den etwas pathetischen Titel hat, Treu zu Gott und Vaterland, die Geschichte des CV in Österreich. Das ist jetzt wieder in einer Neuauflage erschienen, 2023. Und in diesem dicken Werk, reich bebildert, kann man sehr viel auch zur Geschichte des Gesamt-CV lernen. Das hat der Gerhard Hauptmann wirklich gut gemacht. Das empfehle ich uneingeschränkt.
Und welches abschließende Statement zur Bedeutung des CVs hast du noch?
Naja, wenn ich so überlege, wenn es den CV nicht gäbe, müssten wir ihn eigentlich erfinden.
Super. Ja, Matthias, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du den weiten Weg aus Würzburg hier ins Studio hergekommen bist. Jo. Ich danke dir vielmals für das wirklich sehr spannende Gespräch über die Geschichte des CVs. Ich hoffe, dass die Zuhörer einiges gelernt haben. Der eine oder andere Fuchs jetzt auch super präpariert, das für die Burschenprüfung.
Ja. Also man kann mich ja relativ leicht finden über meine Homepage an der Uni Würzburg. Ich kann natürlich jetzt nicht jeden Tag irgendwelche Fragen beantworten, aber wenn jemand grundsätzliche Fragen studentengeschichtlicher Art hat, als auch zur CV-Geschichte, als wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Hochschulkunde, ist das natürlich auch ein Stück weit mein Beruf. Und da bin ich generell für Fragen ansprechbar, wenn jemand mal was wissen will.
Gerne. Sollen wir deine E-Mail-Adresse dann in die Shownotes reintun oder?
Also die dienstliche, die ist ja ohnehin überall recherchierbar. Also wenn man meinen Namen eingibt bei Google oder bei irgendwas, ne, da kommt man relativ schnell auf mich. Insofern gibt es da gar nichts zu verheimlichen. Ne?
Okay, ja super. Ja. Dann vielen Dank für deine Teilnahme. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Und hier ist noch ein allerletzter Punkt zum Schluss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Podcast ist längst kein reines Hobby mehr. Er ist zu einem zweiten Vollzeitjob geworden. Wir investieren viel Zeit, Leidenschaft und natürlich auch Geld in Technik und Produktionskosten, um euch immer die bestmögliche Qualität zu bieten. Dabei entstehen regelmäßig hohe Fixkosten und wir freuen uns über jede Unterstützung, die uns hilft, das Projekt weiter voranzutreiben. Wenn euch gefällt, was wir tun, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Dort habt ihr die Möglichkeit, Gönner oder sogar Produzent des Podcasts zu werden. Die Infos und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zur nächsten Folge. Geht mal wieder bummeln, bei anderen Häusern ist es auch schön.